anfangen würde, wenn ich anfangen würde.
Ich habe gerade den Michael gefragt, ob er noch irgendwas zu sagen hat, bevor wir anfangen.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Und es ist gerade total komisch, mit Händen in der Tasche aufzunehmen. Ja,
stimmt.
Hallo, ja, ihr Lieben. Der Sommer kommt, also naja, doch, oder? So langsam.
Sowas in der Art, ja.
Und wir haben uns zurückbesinnt an die gute alte Zeit, als wir mit den Ansteckmikrofonen rumgelaufen sind. Haben ja noch das, was wir mitgenommen haben, immer auf die 60 Minuten. Aber Hände in der Tasche ist natürlich noch ein bisschen angenehmer. Und wir haben jetzt hier dieses, ist keine Werbung, sondern eine Empfehlung. Wie heißt das? Empfehlung aus Überzeugung oder so, ne?
Ja, das ist gut.
DJI Mic 3. War übrigens ganz witzig, als ich mich danach umgeschaut habe, habe ich ChatGPT gefragt, ob sie mir mal den Unterschied zum Mic 1 aufzeigen kann. So, ist jetzt nicht super riesig und wenn man so ein minimal technisches Verständnis hat, reicht das Einser voll aus. Habe ich nicht, deswegen ist das Dreier cooler. ChatGPT hat mir aber erklärt, es gibt kein Mic 3. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass er in der falschen Zeit ist und hat er mir gesagt, nee, heute ist dieses und jenes Datum, kann ja nicht sein und so. Ich habe ChatGPT, mein Gott, nicht dazu bekommen, mir zu erklären oder einzusehen, dass das Mikrofon gibt. Dann habe ich ein Foto gemacht und gesagt, und was ist das? Ah, das ist das DJI Mic 3. Und hat mir dann alle Infos gegeben. Also das war mal...
Das ist spektakulär,
ja. Wieder ein schöner Sprung irgendwie, eine schöne Erfahrung zum Thema, ja, die KI tut uns manchmal gut, aber kann uns auch ganz schön in die Irre führen.
Ja.
Schön, dass wir wieder mit euch hier stehen dürfen. Wir stehen jetzt gerade im Headquarter, da wo sonst die großen Mikrofone aufgebaut sind. Haben gerade ein bisschen am Freundeskreis rumgebastelt, schieben das Laptop gerade weg und wollen jetzt mit euch nochmal ja, die Saison der Spaziergänge einleiten. 60 Minuten haben wir ausgesetzt, auch für diesen Monat, das haben wir letzten Monat schon gesagt, ne? Aber es war einfach organisatorisch nicht anders möglich, weil wir den Freundeskreis sauber übergeben wollen. Wir werden weiterhin Mitglieder im Freundeskreis sein, wir werden aber nicht mehr Betreiber sein. So, dafür ist noch ein bisschen was zu tun und deswegen haben wir uns damit gerade beschäftigt und gehen jetzt ein bisschen mit euch spazieren. Vorher möchte ich aber, also ich hätte gern Smalltalk mit Michael geführt, aber da ich ihm gesagt habe, ich müsste was zeigen, hat er sich nichts überlegt, das haben wir beide keinen Smalltalk. Ich würde dem Michael jetzt gleich eine neue Errungenschaft zeigen, mich mit dir, Michael, und mit euch darüber unterhalten, auseinandersetzen. Vielleicht brauche ich hier und da auch Hilfe und Tipps. Vielleicht bist du, der da gerade zuhört oder die da gerade zuhört, auch jemand, der oder die uns da helfen kann oder mir erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich Michael anzünden kann, weil bisher hat es nicht funktioniert.
Oha, Moment mal, das ist eine neue Information. Das klingt ja so, als hättest du mich schon mal versucht, mit was anzuzünden, was in der gleichen Liga spielt, im gleichen Genre.
Nee, darunter, aber ich habe
versucht. Das macht die Sache jetzt eher unklar.
Ich werde die Geschichte gleich erzählen und so. Aber ich habe mehrfach versucht, dich von etwas zu überzeugen, dass so eine Stressbuchse wie du mal sehr gut tun könnte. Wir gehen mal rüber.
Ja, ich wollte gerade sagen, also jetzt ist auch wirklich, jetzt bin ich auch so verwirrt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du meinst.
Geh mal am besten vor, ich komme langsam hinterher, weil Farina hat, glaube ich, im Wohnzimmer Musik an, damit wir hier kein Drama bekommen.
Ach so, aber ich nehme doch die Musik genauso auf wie du.
Ich habe nicht nachgedacht, das stimmt.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
So. Zieh am besten mal die Tür zu, sonst haben wir die Hunde mit.
Ja.
Willkommen auf unserem Balkon.
Oha, ich sehe auf jeden Fall ein verrücktes Stativ. Contains Film, do not X-ray. Okay, alles klar. Also wir sind analog unterwegs. Und du hast extra ein Tuch drüber gemacht. Das ist ja,
genau. Ey,
warum habe ich jetzt... wir wollten immer eine Kamera laufen lassen. Das wäre jetzt der Moment, das ist wie so eine Autoübergabe, die das du machst zum Tuch.
Das stimmt, ja. Habe ich gestern Abend abgeholt, deswegen kann ich noch gar nicht so viel berichten, außer das, was ich versucht habe, so rauszufinden. Beschreib mal, was du siehst.
Ich sehe ein graues Tuch, das über einem Gegenstand hängt, der sich auf einem Metall-Dreibein-Stativ, das augenscheinlich so aus den 80ern kommt oder sowas. Oder
50er, 70ern. 60er.
Noch älter, ui, okay.
50er,
okay, dann 60er, ist es, ja. Also es ist ein altes, ziemlich massives Dreibein-Stativ und da oben drauf ist ein relativ großer Gegenstand mit irgendwas Rundem, was oben rausguckt, von dem ich aber noch nicht so genau weiß, in welche Richtung das geht. Ah, hier ist noch, da auf dem Boden liegt noch so ein verrückter Kopf, so ein Schwenkkopf, Polaroid,
Nee, das ist nur ein Zubehörteil. Das
okay. Was sind das für Platten? Das sieht irgendwie aus, würde das zu einem Balkengerät gehören oder sowas in der Richtung.
Ich mach mal die
okay, Folie da weg. Unten ist schon so schön. Da ist, es ist eine Balgen. Oh, eine Techniker. Eieiei, also wir sehen ja eine, das würde ich mal sagen, fällt unter Großformat dann schon, ne? Kamera. Das ist eine
sogenannte Großformat-Feldkamera, Field Camera.
Eieieiei.
Eine Lienhoff-Techniker, made in München. Steht überall noch drauf, made in West Germany. 50er, 60er Jahre. Gilt als die robusteste von der Linie. Kannst alles noch kaufen, kannst die Zubehör noch Wahnsinn. Kaufen, die Firma ist noch aktiv. Wenn der Balken nicht mehr dicht ist, kann ich einen neuen bestellen. Bei dem schicken sie mir zu und so. Ja, macht 4x5 Zoll Film.
Das ist schon mal ein bisschen was, ja.
Das ist eine Filmkassette.
Krass.
Mit einem Foto.
Ja, natürlich, ja.
Und die Schiebefläche, die wir sehen, ist halt das eine Foto. Das ist die Filmfläche. Und die tauscht halt
hinten. Da geht schon ein bisschen
was. Genau, ne. Wir haben hier ein paar Kassetten dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Kassetten haben wir dabei. Das finde ich besonders charmant irgendwie. Es gibt noch Original-Filmverpackungen aus den 60er Jahren.
Ach was.
Ja. Ilford Film und Kodak Professional. Eastman Kodak Company.
Wahnsinn.
Und hier, ne, damals noch Ilford in Essex. Also noch die alten,
krass.
Die alten Firmierungen und so. Ja, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Großformat, ein Foto kannst du machen. Ist ein schönes, aber Standardobjektiv drauf. Ich habe direkt geguckt und hätte gern ein anderes, aber Schneider kurz nach. Jetzt muss ich mal selber gucken. 135 Blende 5,6 ist leichter Weitwinkel, glaube ich. Mhm. Irgendwie so bei Großformat.
Ja, klar,
das ist, ich habe noch nicht so viel lesen können, leider. Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden. Schau mal, ich habe da drumherum, ist das ein Pilz oder ist das nur Farbe oder was, also was Weißes drumherum? Das sieht aber nicht so pilzig aus.
Nee.
Also es gibt auf jeden Fall bestimmt irgendwas zu tun an dem Gerät. Da habe ich auch ja eigentlich nicht so ein handwerkliches Händchen für, aber ich habe versprochen, wenn du möchtest, erzähle ich die Geschichte von dem Gerät gleich. Habe versprochen, Fall. Mich drum zu kümmern. Das ist wohl ein Entfernungsmesser. Oben drauf, also wir haben aufgesteckt, aufpassen, dass wir die Hörer und Hörer mitnehmen. Also das ist eine Balkenkamera, googelt die gerne, Lienhoff Technica 4. Die ausgeklappt, die Größe, tja, was ist das für eine Größe? Toaster ist kleiner.
Je nach Toaster,
ja. Je nach Toaster.
Also auf jeden Fall schon einen für vier Toaster.
Also, oder ein Vierer-Toaster, der nicht ein Langschlitz ist vielleicht. Ne? So
ja.
So, ne? Du ziehst den Balken raus, der ist so lang, also der Auszug ist so lang wie meine Hand mit Gelenk, so. Und ja, schon ein großer Kasten, nicht wie die kleinen Balkenkameras, die so von Trödel kennen.
Nee.
Weißt du, also es gibt ja diese Mittelformat-Balkenkameras, die sind ja schon relativ groß. Das Ding ist richtig groß, ne, so. Oben drauf befindet sich so ein Sucher, den kann ich hier einstellen, Michael, guck mal, auf die verschiedenen Brennweiten.
Ach da, okay.
Und dann ist es wohl irgendwie ein Entfernungseinstellung. Habe ich noch nicht, muss ich rausfinden, keine Ahnung. Normalerweise, ich komme mal zu dir rum, musst du die Mattscheibe hier abmachen, das habe ich rausgefunden, allerdings schon wieder vergessen, wie ich sie öffne.
Ah, da kommt was.
Ja, das ist aber so.
Ah, ja.
Ich weiß aber nicht, wie ich das Objektiv öffne. Weil du musst ja irgendwie da jetzt durchgucken können.
Ja.
Ihr hört, ich bin noch
gerade gar nicht im Thema. Gerade ist ja kein Film drin, da kann ja auch nichts passieren eigentlich. Ne?
Wir kommen auf jeden Fall gleich noch auf die Frage. Der sich auskennt, der lacht mich gerade voll aus hier. Ich werde sicherlich mit Hilfe irgendwelcher Elektroniken und so, ich werde rausfinden, wie man das Grund bedient, aber so ein paar Hilfen könnte ich gebrauchen, glaube ich, welche Objektive es so gibt und so. Ich kann dir nur erzählen und euch auch erzählen, was ich bisher versucht habe oder was ich bisher herausgefunden habe. Das mag auch fehlerhaft sein. Und danach gehen wir gleich auf jeden Fall mal tiefer ans Thema, was nicht mehr technisch ist. Also jetzt gerade versuche ich, glaube ich, Michael, das Gerät zu verkaufen irgendwie. Ich habe jetzt gespannt. Dann geht hier ein Auslöser rüber. Und dann habe ich hier den Handauslöser und kann hier auslösen. Über diesen, ne, so.
Oh ja, war eine beträchtliche Belichtungszeit gerade.
Ja, ob das so... Bald. Das war so lange, wie ich gedrückt habe. Genau.
Ja, hab das kommt ich.
Normalerweise, wenn du diesen Entfernungsmesser nicht hast, stellst du über die Matte der Scheibe scharf. Das heißt, du musst aber dauerhaft durchgucken können. Und jetzt ist aber die Blende zu. Der Verschluss.
Ja,
muss ich rausfinden, wie es geht. Keine Ahnung. Ich habe sie ja gestern Abend erst abgeholt. Normalerweise, wenn halt offen ist, siehst du hier auf dieser Größe, ich kann meine Hand da drauf halten, habe ich noch nicht abgedeckt. Das ist eine riesige Größe. Siehst du das Foto? Also die Welt vor dir? Und wenn du ganz in der Nähe bist, wenn du jetzt ein Porträt davor gestaltest zum Beispiel, nimmst du sogar eine Lupe, um zu schauen,
ob die Wimpern oder genau, die Nasenspitze
so,
scharf
genau, ist. Ja, ne, so. Okay. Ja. Und dann ist aber die Situation, dass die Mattscheibe raus muss und der Film rein muss. Aha, wenn der Menschen fotografiert, dadurch, darf er sich nicht bewegen. Deswegen sind Fotos oft aus diesen Zeiten mit den Field-Kameras schon mal so ein bisschen verkrampfter als andere. Oder auffallend häufig aufgestützt auf der Hand. Auffallend häufig angelehnt fixiert, an irgendeinem, also irgendwie fixiert, genau so. Ne? Aber das Einstellen, das hätte ich jetzt gerne irgendwie rausgefunden, aber das habe ich heute Morgen nicht mehr geschafft. Das Einstellen über die Mattscheibe soll die totale Magie sein.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja selbst bei deiner Mamiya, was eine Mamiya Mittelformat Lichtschachtsuche auf diesem riesen Mattscheibending schon beeindruckend.
Genau. Und wenn du das mal anschaust, hoppala, der das ist ja. Hier sehen wir irgendwelche Größen drauf. Ich glaube, das ist nicht mal im Mittelformat, das ist auch noch kleiner, ne? Aber hier siehst du die verschiedenen Größen halt. Die sind angezeichnet auf der Mattscheibe oder ist das Mittelformat?
Ah, da steht ja 56x72.
Dann ist das Mittelformat, genau.
Wow.
So, das ist das Mittelformat und hier drüber ist das Großformat.
9x12, ja.
Genau, und ich hätte gerne mit dir zusammen mal durchgeschaut, aber ich weiß nicht, wie wir sie öffnen und ich will nichts kaputt machen.
Nee, das verstehe ich wohl, aber es ist auch nicht so richtig ersichtlich irgendwie.
Also wer das bewegen kann, ich bin von euch immer mal angeschrieben worden, deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass jemand von euch sich auskennt mit diesen Kameras oder Tipps hat. Gib mir jeden Tipp über Webseiten, über Communities, über von mir aus auf Facebook-Gruppen, ist mir wurscht. Ich brauche irgendwie einen Buddy, der mir da ein bisschen hilft, weil ich werde da schon manchmal angeschaut mit der Leica M10, wie magisch das ist, dass ich das Ding so mechanisch bedienen kann. So, wir sind einfach so eine super elektronische Welt. Hier sind 600 Knöpfe und Drehregler, bis dass ich das Ding offen hatte, war schon echt herausfordernd. Diese ganzen Stativdinger, ich glaube, ich habe jetzt hier auch gerade zwei Stative übereinander gebaut aus Versehen. Ne? Also das Ding zu bedienen ist so mechanisch im Vergleich zu dem, was heute so normal ist, dass ich bin unfassbar neugierig, mit diesem Ding was zu machen. Ich habe hier irgendwie so ein eingefaltetes, ich weiß gar nicht, warum das so eingefaltet ist, weil da drunter sind Entfernungsskalen. Mhm. Also ich habe ein eingefaltetes Tuch, vielleicht kann ich das irgendwie noch rausklappen, aber ich habe einfach Sorge davor, was kaputt zu machen. Das muss ich alles versuchen zu verstehen. Ich bin aber wirklich angefixt. Also es ist ein riesiger Koffer dabei, von Lienhoff mit Samt eingeschlagen in Rot. Es gibt ein Polaroid-Rückteil. Das Problem ist, dass ich glaube, dass es für die 4x5 keine Polaroid-Karten mehr gibt.
Das kann sein, ja.
Das wäre natürlich jetzt nochmal ein Traum gewesen, muss ich sagen. Das ist ein Back, wie es für Mittelformat auch gibt, wo du Polaroid mit hättest. Cool. Ne? Also du hättest dann quasi on-field das Polaroid-Back dran machen können, hast dann sofort Polaroids. Ich würde das sterben. Ich muss Wahnsinn, mal nachschauen. Ja. Vielleicht schreibt mir einer von euch, es gibt wieder welche. Da würde ich natürlich jetzt völlig umfallen. Polaroid-Back ist dabei.
Sonst musst du das wie auf der Fotopia mit dieser riesen Balken-Sofortbildkamera selber bepinseln, das Fotopapier.
Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, falsch macht das nicht. Was wir hier noch haben, sind Mittelformat-Objektive, wenn ich das nicht verstehe. Weil es ein Mittelformat-Back gibt.
Aha.
Rolex oder so heißt das. Also Rolex, auch von Lienhoff.
Ah, und da kommt ein Rollenfilm auch tatsächlich
rein. Da kommt nochmal ein Mittelformatfilm rein.
Cool.
Und dann könnte man, wobei dann natürlich hast du das Ding nicht ausgespielt. Also am Ende ist halt die Frage, warum überhaupt? Also warum soll ich das Riesengerät mitnehmen, wenn ich eine Rollercord mitnehmen könnte? Ne? Das ist jetzt die Frage, wofür man das jetzt benutzt hat, weiß ich nicht genau, weil es natürlich dann auch viel weniger, jetzt ziehst du den Schieber raus, das habe ich da noch nicht gefunden, aber und dann hast du halt eine Belichtungssituation. Ja, also es ist voller Zubehör, das Ding. Ich habe hier noch diverse Handgriffe. Ich habe mir sagen lassen, das ist irgendwie die Reportageversion, dass du sie mit dem Gurt handhält, nicht mehr bedienen kannst. Ich weiß nicht, wie man dieses Monster sich vor die Brust halten soll und damit als Reportagekamera arbeiten soll, aber das war wohl die Idee von diesen Handgriffen. Ja, das ist einfach in sich unfassbar sexy. Und ich habe ganz oft schon gesagt, nee, das will ich nicht. Weil viele von euch, schreibt mich ruhig nochmal an, ich habe wirklich immer mal wieder eine Nachricht bekommen, wär nicht was für dich, mal eine Großformatkamera auszuprobieren, weil du halt so einen intensiven Prozess hast. Der ist nicht so krass wie bei den ganzen Bepinseltechniken. Ich weiß gar nicht, diese Daguerreotypie oder so.
Irgendwie sowas,
all das, genau, also da so intensiv ist es nicht. Aber du musst halt die Kamera wirklich genau einstellen, dich wirklich kümmern. Du konzentrierst dich auf ein Motiv und dadurch, dass du diese riesige Filmkassette in der Hand hast, wo dann wirklich ein Foto drin ist, konzentrierst du dich wirklich ganz anders. Und was man auch sagen muss, es gibt eine große Paywall. Normalerweise ist diese Kamera wahrscheinlich schon eine Paywall. Die ist geerbt.
So. Ach krass,
okay. Ja, erzähle ich dir gleich kurz.
Okay.
Oder euch, besser gesagt. Die Kamera habe ich geerbt und nicht das hier am Ende. Also wenn ich den Film gekauft habe und diese Kassette habe entwickeln lassen, also fotografiert habe, habe entwickeln lassen und habe scannen lassen. Kannst davon ausgehen, dass das eine Foto zwischen 10 und 20 Euro kostet.
Ja, das habe ich befürchtet, ja.
Ne, so, also du konzentrierst dich dann wirklich, also dann bin ich dabei zu sagen, das ist eine fotografische Arbeit. Da habe ich ja sonst immer so ein bisschen Probleme mit. Ne? Wir rennen irgendwie mit unseren Kameras rum und klar machen wir eine Bildgestaltung und klar kümmern wir uns darum, irgendwie einem Bild eine Bedeutung und was Besonderes zu geben. Aber eine Arbeit, also meine Arbeiten, sagen manche Leute, ja, seid mir nicht böse, wenn ihr das macht, das ist nicht böse gemeint. Ich für mich tue mich sehr schwer zu sagen, das ist mein, oder meine Werke oder so. Das klingt immer, als wäre ich Picasso. Mit dem Ding kommen wir aber langsam dahin. Weil wenn ich mir vorstelle, was mache ich denn damit, dann muss ich mir ja wirklich überlegen, oder ich für mich würde mir das überlegen wollen, welchen Ort oder welche Sache oder was auch immer mag ich jetzt wirklich besonders. Und
klar,
was ich damit ja mache, ist, ich mache ja wirklich ein analoges Abbild der Welt. Wie habe ich das immer gesagt? Ein organisch wirkendes Abbild der Welt. Du bannst das Licht auf ein Stück Chemie, so, ne? Das ist ja schon mal eh der Unterschied immer. Aber mit dieser einen Möglichkeit. Mit diesem einmal. Das heißt, du machst ja wirklich aber in dieser Welt, in der wir uns das KI generieren, was wir brauchen, indem wir vielleicht auch fotografieren, das Foto hochladen, das habe ich jetzt immer wieder gesehen und gehört auch, dass das gerade viel genutzt wird. So, ich brauche kein Lightroom, ich nehme die KI. Dann fotografieren die Leute in JPEG mit den geilsten Kameras Fotos und jagen es bei ChatGPT hoch und bekommen die bearbeitete Version.
Krass, ja.
Ja, das ist alles schön und gut, aber und ich will auch keinem dazu nahe treten, der das unbedingt so tun möchte. Aber der Gegenentwurf ist ja wirklich, sich auf so eine alte Technik mal einzulassen und zu sagen, in den 60er Jahren war das was Besonderes, ein Foto zu machen. Da gab es zwar schon Kleinbild und so, das schon. Ne? Aber hier hast du halt entweder hast du eine High-End-Qualität oder du hast mit so einem Vintage-Look was sehr Magisches. Die beiden Möglichkeiten hast du. Ne? Je nachdem, welche Objektive klar, du drauf schraubst und so. Dieses Objektiv wird jetzt relativ subtil freistellen. Ich glaube, dass dieses Objektiv als Porträtobjektiv für einen Headshot total schön ist.
Das glaube ich auch, ja.
So.
Also, wenn man sich überlegt, was ein 135er bei Blende 5.6 auch an einem Kleinbildsensor noch für eine Restfreistellung machen würde.
Ja, 135 ist fast Weitwinkel hier, ne?
Ja. Aber ja, umso schlimmer, weil das Motiv ja dann auch noch nah rankommt. Das ist aber trotzdem 135, 5,6 ist.
Genau.
Und das auf der Sensorfläche, in Anführungszeichen.
Genau.
Ja, das wird so, schon.
Und was wir jetzt über die KI viel sehen, sind ja diese Ultrafreistellungen, die wir auch im Kleinbildbereich gesehen haben, dass du eine Person da stehen hast und die so sehr losgelöst ist im Hintergrund. Deswegen habe ich mir damals das 135 2.0 gekauft. Ja. Weil das von Canon. Weil das auf dem Vollformatsensor ja auch so eine sehr starke. Und trotzdem fehlt da noch ein Tick. Es gab so ein paar Accounts, auch digital, die das immer noch mal ein bisschen bevor die KI da war. Und da kamen dann raus, die hatten irgendwelche adaptierten Objektive genau aus diesen Kameras, die dann, ich weiß gar nicht mehr genau, 180, ich kann es nicht genau sagen, aber es gibt sehr wenige Kameras, die das können. Und diese Person, die auf dem Stuhl sitzt in der Landschaft, und die Landschaft darum, wirkt ein bisschen wie eine Theaterkulisse, ist wirklich fast nicht mehr vorhanden. Das kommt aus der Großformatfotografie. Also original abgebildet, ohne Photoshop, ohne, wie nennt sich noch dieser Shot, wenn ich 5, 6, 8 Bilder mache von der Umgebung?
Brandizer.
So ein Brandizer-Effekt. Mhm. Geile Idee, mit Kleinbild den Großformat-Look zu finden. Mit Großformat machst du einfach dieses Foto.
Ja.
Und das finde ich halt krass. Das kann ich mit dem Objektiv nicht. Ich würde das gerne erstmal so alles natürlich ausprobieren. Aber ich will auch so ein Objektiv irgendwann haben. Ich weiß nicht. Hab noch nicht nach Preisen geguckt, keine Ahnung, ich sag mal so großmutig, vielleicht einer von euch Tipps oder Ideen oder Links oder noch so ein Ding, worum liegen oder. Es würde mich sehr reizen, in diese ganz extreme Welt zu gehen, weil dann wird es so ein bisschen mystisch und mir vorzustellen, durch die Reduzierung auf eins, also ich habe 10 jetzt in der Tasche, aber eins pro Vorgang.
Klar.
Mit einem Menschen. Und wenn es jetzt hier auf der Wiese wäre, wir stehen auf dem Balkon bei uns in Ratingen und wir haben jetzt vor uns die Wiese und wir haben so eine Lichtschattensituation durch die Bäume, blauer Himmel. Und wenn wir diese Situation nehmen und da jemand mit einem Stuhl draufstellt, vielleicht nicht mit dem Nachbarsgartenzaun, sondern da, wo irgendwie nur grün ist, und lösen den so ein bisschen los und haben den so, weißt du, dann konzentriere ich mich auf eine Person mit dem einen Foto, was ich machen kann. Und baue in so ein Fotoshooting noch mal mehr eine Magie ein. Das Ding ist natürlich, im Machen ist es sehr technisch. Musst du übersetzen.
Klar,
ja. Ja, musst du natürlich versuchen, das dann mit derjenigen oder demjenigen zu übersetzen, dass man es trotzdem hinkriegt. Weil ich hätte natürlich gerne eine gewisse Form der Magie also fotografiert, die auch da war. Aber wenn sich beide Seiten vergewissern, das ist das eine Foto, was wir gerade machen. Und danach können wir noch mal eins machen und so. Das finde ich mega krass. So, und auch die Fokussierung auf, weiß ich nicht, wir fahren jetzt, du kommst aus Benrath, Düsseldorf-Benrath, wir fahren zum Schloss Benrath und wollen das Schloss mal fotografieren. Heute gehen wir hin und halten die Kamera hoch und latschen dabei rum und machen ein iPhone-Foto und gehen zu Jomaro und dies, das, jenes, welches, haben 300 Fotos gemacht am Tag und so. Mit dem Ding stellst du dich halt hin, stellst das Schloss ein, also Schärfe und so, rennst wahrscheinlich 14 Mal im Kreis, um die beste Bildgestaltung hinzubekommen, wartest, dass die Wolken kurz weggehen, du machst es ja viel bewusster und das ist, da bin ich sehr gespannt drauf. So. Die Hürde ist gerade, das Ding überhaupt zu verstehen.
Klar. So. Ist ja auch vom ganzen Bedienkonzept sehr archaisch gedacht, so, ne? Also aus heutiger Sicht.
Ja.
Also überhaupt so dieses, was ja auch schon ein bisschen deine Rolleicord hatte, okay, wo stelle ich überhaupt die Belichtungszeit ein, wo stelle ich die Blende ein, vorne. Wie verspanne ich, ja, ne, aber es ist halt mit moderneren Kameras, selbst mit einer Canon A1, AE1, nicht zu vergleichen im Prinzip, genau. Ne, auch dieses Vorspannen des Verschlusses, dann ist es dieser Balken, dann hast du oben ein Entfernungsmesser, dann musst du vorher irgendwie erstmal hinbekommen, dass das Objektiv sich öffnet, damit du auf der Mattscheibe siehst, was du siehst und so weiter, also das ist schon...
Ja.
Ein anderer Prozess, als was man heutzutage sonst so gewohnt wäre.
Genau, und wenn ich habe dann die originalen Unterlagen dabei.
Wow.
Lienhoff Techniker, durch Präzision zum Weltruf. Lienhoff München, wundervoll.
Fantastisch.
Fantastisch, genau. Wie groß ist die Verstellmöglichkeit in Ihrer Technikerobjektive? Sind hier sind Tabellen dabei, das habe ich alles noch nie gehört. Tabelle der Bild... Kreisdurchmesser in Millimetern, Einstellung auf Unendlichkeit bei Blende 22 und dann stehen irgendwelche Millimeterangaben. Ich muss noch mal Fotografie studieren.
Das ist ja großartig.
Guck mal hier, guck dir das mal an. Hier. Leitzahl, Multiblitz-Leitzahlentabelle für Farbfilme im Studioeinsatz. Also die Fotografie, und deswegen möchte ich immer mal wieder, greife ich immer wieder so gerne mal zur analogen Fotografie, weil sie mich dann überfordert in dem Moment. Wunderbar. Und wenn ich aber...
was ist das denn, noch ein Testchart dabei?
Das ist Anleitung zum Justieren für nachträglich bezogene Objektive. Ja.
Ah, wow, okay. Na klar.
So, ich rufe dich an. Du hast die Situation natürlich schon mitbekommen, dass du, wenn du hier vorne, also ich glaube, es ist die Platine, korrigiert mich, so wird es genannt, auf der Platine sitzt das Objektiv. Und wenn du ein anderes Objektiv draufschraubst, dann ist die ganze Entfernungskiste für den Sack, wenn du dich da irgendwie nicht um die Scharfstellung kümmerst oder Entfernungseinstellung. Und dafür ist diese Justage-Tabelle mit, guck mal hier genauer, hier steht das Gerät, senkrecht mit Wasserwaage, Abstand hier 5 Meter, absoluter 90-Grad-Winkel, Raster an die Wand kleben, blalala. So. Wahnsinn, hier ist noch so ein Mischbildindikator übrigens, hier oben in der Ecke. Also Ding ist hochtechnisch. Und das Feine daran ist aber immer wieder, finde ich, wenn ich mich mit sowas dann neu beschäftige, die kann ja auch Tilt Shift und solche Sachen. Also die kann ja auch irgendwie theoretisch Architekturfotografie oder über Tilt Shift einfach wahnsinnige Unschärfe ins Bild schmeißen und so. Spannend, nicht, dass ich eine Idee hätte, wie es geht. Ne? Keine Ahnung.
Ich glaube, also das scheint ja dieser Griff hier schon mal für gut zu sein. Der hat nämlich Pfeile in die entsprechenden Richtungen.
Ja, genau. Also, so, ne? Und was ich gerade sagen wollte, war, auch mit den anderen Analogen, mit den ganz normalen Spiegelreflexen, kam irgendwann der Moment, wo ich dachte, ja, warte mal, das ist jetzt aber anders, als ich das kenne. Was mache ich denn da? Ne, so. Und wenn ich über diesen Moment hinaus bin, weil ich entweder viel verstanden habe oder weil ich meinen Weg da durchgefunden habe. Also, weißt du, ich muss hier drücken, warum, weiß ich nicht, aber es geht dann. So.
Ja.
Egal, wie tief wir uns jetzt reinlörden. Und ich kann ja noch gar nicht einschätzen, wie viel Inspiration ich noch finden kann, wie viel ihr mir vielleicht noch von außen dabei geben könnt und so. Werden wir sehen, aber immer wenn ich einen Weg reingefunden habe, damit halbwegs umzugehen, hat mir die analoge Fotografie nicht nur super viel Inspiration gegeben, sondern auch immer wieder gezeigt, okay, krass, dass wir uns heute Fotografen nennen und woher der Begriff überhaupt seine Ehre bekommen hat, sieht man hier dran. An dem Ding, da sieht man, hey ho, okay, krass, das ist ja, wie warte, ich hab da in den Unterlagen was gelegen, Präzisionsfotografietechnik oder so. Das passt halt ganz gut. Ne? Das Ding sieht auf der einen Seite stabil aus, als wenn wir im Auto drüber fahren könnten.
Ja.
Hier mit Hammerschlag und.
Auch beim Reifenwechseln kann man das als Unterlegbock benutzen.
Genau, das ist der totale Wahnsinn. Und auf der anderen Seite haben wir überall Skalen dran. Das Ding ist hochmechanisch. gleichzeitig hochoptisch und all das musst du ja verstehen.
Ja, man hat das Gefühl, das kommt aus der Physik oder so als Messinstrument in einem Labor oder so.
Du kaufst dir keine, jetzt will ich eigentlich keine Kamera nennen, weil sich irgendwer am Fuß getreten fühlt. Ich nehme meine. Du kaufst dir keine M10, die ist jetzt das schlechteste Beispiel, die hat keinen Autofokus. Wir nehmen die davor. Du kaufst dir keine SL2S oder D-Lux 8 oder so, die du rausnimmst und dann drückst du da drauf und dann musst du wissen, Blendezeit ISO. Punkt. Sondern du musst halt wirklich, wirklich noch mal viel mehr verstehen oder zumindest im Ansatz wissen, was machst du damit. Ne? Ich finde, die inspiriert mehr als andere, die ich vorher gesehen habe, dadurch durch diesen Schmerz zu gehen, weil die einfach auch unfassbar schön ist. Überall dieses Lehnhof-Wappen drauf und die ist einfach. Ich war mal im Schloss Winterhof, ich weiß nicht, ob du das kennst,
aber das ist
in Bayern. Dadurch, dass hier ein Wappen drauf ist und das sich so ähnlich liest, wirkt es auf mich sehr.
Royal.
Herrschaftlich royal.
Ja, ja. Genau.
Es ist, ich habe wenig Worte dafür, die Inspiration, die das Ding in mir auslöst, zu beschreiben. Vor allen Dingen, weil es mich jetzt noch überfordert. Mit so einem Gedanken habe ich gar keinen Bock drauf. Also es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite habe ich richtig Bock und will morgen damit anfangen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch noch irgendwie andere Baustellen und Welten zu beschreiben. Und ich muss das Ding auch erstmal so ein bisschen grundreinigen. Ne? Wir haben ja offensichtlich hat das Stativ lange Zeit, ich würde vermuten, im Raucherhaushalt gestanden. Oder ist das eine normale Färbung?
Vielleicht oxidiert das auch einfach ein bisschen so, ja.
Aber ich möchte mich mit diesem Ding wirklich intensiv auseinandersetzen. Und allein dieser Sucher hier oben macht mich fertig. Guck doch mal rein,
ist das da? Ja, das ist also, fantastisch.
Genau.
Also dieses Entfernungsmessgerät.
Was auch immer das ist. Und auf der einen Seite bin ich jetzt schon vom Anschauen überfordert. Auf der anderen Seite würde ich es halt verstehen und würde so gerne in dieses Abenteuer hineinfallen, das ist ja, kann man ja gar nicht anders beschreiben. Diese Magie des einen Fotos, diese Magie dieser großen Kiste. Ja, und dieses Spannungsfeld zu betreten, das wird jetzt spannend. Ich würde die Riesenkiste gerne im Mai mit nach Travemünde nehmen, da fahren wir ja nochmal hin. Da hast du halt auch die Situation, da steht halt ein Riesensegelschiff bei uns vor der Terrasse, also vor dem Balkon, ne, zum Beispiel. Da findet sich immer irgendwie ein Motiv, wo du dich mal reinnörden könntest und wo du vielleicht auch die innere Ruhe dafür findest. Ich erzähle gleich, wenn wir rausgehen, kurz die Geschichte, wo ich das erzählt habe und wie das kommt. Und deck das jetzt nochmal ab. Lass das mal hier stehen so lange. Dann gehen wir mal eine Runde, oder?
Ja, finde ich gut. Aber abgefahren das Gerät.
Ich mache das nur drüber, weil ich mir eingebildet habe, es könnte zu feucht sein, was totaler Blödsinn ist, weil das Ding ist. Wie alt ist das denn jetzt? Wenn wir von 60 Jahren, von 1960 ausgehen.
Das hat schon andere 40, Zustände gesehen, ja.
Das ist ein paar 60 Jahre alt. Ich finde übrigens, dass das Stativ ein bisschen aussieht wie so ein PKW aus den 60er Jahren.
Witzig.
Guck dir das mal hier an, diese Metall und das sind alles können Autobauteile sein.
Weißt du, was meine erste Assoziation war?
Sag mal.
Ich habe das gesehen und musste direkt an meine Eltern und die Sternwarte denken, weil ganz viele alte Teleskope auch so diese Ästhetik in ihren Montierungen haben. Auch hier oben der Kopf und so dieses sehr massiv mit aus dickwandigen Metallteilen zusammengesetzt irgendwie. Da habe ich direkt so ein großes Teleskop, das in irgendeiner Kuppel steht und in der Sternwarte irgendwie in Dienst, seinen Dienst verrichtet.
Ja, das stimmt. Ja, also halt alte Zeit, ne? Dieser Lienhoff-Koffer hier, das ist völlig krass. Ein Hammerschlag-Koffer, innen rot ausgesammelt und außen ist eine Plakette. Ich glaube, ist das ein Aufkleber? Ist das eine Plakette, oder?
Ja, sieht so aus, als wäre es irgendwie eingestanzt in der Oberfläche.
Irgendwie eine Plakette drauf. Do not X-ray contains film. Da habe ich ja mir viel Mühe gegeben, das Ding irgendwo auszudrucken aus alten Zeiten. So. Und das ist einfach auf diesem Koffer drauf, so ein Reisekoffer für so ein Monster. Ne? Das ist ja wahrscheinlich Übergepäck von vornherein. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Ja, so, was wollte ich mal stehen? Ist Wind angesagt? Nee, ne? Wobei Wind.
Ich wollte gerade sagen, da also Wind, die Windstärken haben wir ja heute hoffentlich nicht mehr, die genau, du dafür brauchst.
Ich trinke mal einen Schluck Kaffee hier kurz und dann gehen wir runter.
Kleid, willst du raus oder rein?
Geh mal wieder rein. Gucken, wo die Farina ist, Kleid. Geh mal rüber. Ciao.
Zack.
Gehen wir, brauchen wir eine Jacke?
Nee, also ich habe gar keine dabei, aus Protest gegen kalte Temperaturen draus.
Komm, dann. Ich habe mich drauf geguckt, ist hier eine Jacke an?
Ja, jetzt auf dem Balkon war es frisch, aber ich glaube, wenn man sich draußen an der frischen Luft bewegt, geht das.
So. Ich muss überlegen, ob wir da reinschneiden oder ob ich das so in der vollen Gänze geben als Echtzeitfilm.
Schaut mal. So. Dankeschön.
So, also. Stimmt, es ist zu warm für eine Jacke.
Okay. In der Sonne auf jeden Fall. Verdammt. Im Schatten weiß ich nicht, da gewinnst du dann mit einer Jacke jetzt.
Ich habe das Ding geerbt. Jetzt habe ich nicht konkret abgesprochen, dass wir das irgendwie... hallo, moin. Hallo. Dass ich die jetzt irgendwie namentlich erwähne oder so. Deswegen verklausulieren wir das Ganze mal ein bisschen. Aber Situation ist die, ich habe diese Kamera vor einiger Zeit schon mal gezeigt bekommen, mit sehr viel Faszination und später auch noch mal angeboten bekommen von dem Vater eines Freundes. So. Und diese Verbindung besteht schon sehr lange. Also die Mutter dieses Freundes hat meine Mutter in ihrer schlimmsten Zeit in der Anpassung der Rheumatherapie, da ist sie einige Male operiert worden und so, kennengelernt. Sie war nämlich die Stationsschwester auf der Station, auf der meine Mutter mehr gewohnt hat als zu Hause zu dieser Zeit. Und die haben sich miteinander irgendwie angefreundet oder zumindest sehr gut verstanden. So. Und danach habe ich ihren Sohn kennengelernt. Wusste ich nicht, dass die beiden eine Verbindung haben, bis dass ich dann, nachdem wir schon 4-5 Jahre Kollegen und Freunde waren, damals im Rettungsdienst, war ich dann auf dem Geburtstag und da stand sie dann rum. Ich sag, was machst denn du hier? Ich bin die Mutter von mir. So. Und habe ich dann alle so langsam kennengelernt. Dann habe ich den Bruder kennengelernt und den Vater. Und der hat mir dann da schon Fototechnik gezeigt auf den Geburtstagen und so. Das, wir reden jetzt von irgendwas zwischen dem Jahr 2000 und 2008. Da gab es halt diverse Treffen. So. Und vor 3 Jahren... habe ich nach einigen Jahren Pause ihn wieder getroffen, also mein Freund, mit Farina zusammen. Wir hatten ein super, super intensives Wiedersehen. Wir haben uns irgendwie abgedatet. Es war einfach wunderschön, mal wieder zu quatschen. Dann haben wir uns verabredet zum Essen, haben wir ihn eingeladen, ein bisschen in die Nacht gequatscht, alte Zeiten und so, haben alte Erinnerungen wieder aufgewühlt, weil du ja gerade in der damaligen Phase des Rettungsdienstes hatten wir sehr viele intensive Momente, weil wir irgendwie es schaffen mussten, diese Rechnungswache laufen zu halten, obwohl wir nur 4 Festangestellte waren. Davon war ich einer. Und er war aber einer der Ehrenamtlichen, die dann die Wochenenden zum Beispiel abgedeckt haben. Also es war von der Struktur her noch mehr abhängig von Freiwilligen, als das heute ist. Man hat es ja ein bisschen zurückgefahren, weil das Ehrenamt auch stark zurückgefahren ist. Und deswegen wird es auch langsam schwierig mit den Freiwilligen Feuerwehren. Aber wir waren da in der Zeit, wo wir zum Beispiel auch als Festangestellte ein festes Wochenende hatten, in dem wir ohne Bezahlung da waren.
Ah, okay.
Und an diesem Wochenende gab es halt kein Geld, aber es gab fürstliche Küche, also wirklich fürstliche Küche, viel Mühen, den Menschen auf dieser Ebene irgendwie Gutes zu tun. Kommt, wir gehen mal hier rüber. Und zu dieser Zeit haben wir einfach ganz viel Zeit verbracht. Dann waren wir noch mal essen und dann haben wir irgendwie an einem Weihnachtstag, Heiligabend glaube ich sogar, wollten wir gerade los zu meiner Mutter. Und ich habe irgendwas für der Tür gehört, habe die Tür aufgemacht und dann stand er da und wollte uns irgendwas für die Tür stellen. Irgendwie ein Weihnachtsmann mit irgendeinem Gruß und ein paar Kekse und so. Und dann sind wir noch eine Stunde zu spät zu meiner Mutter gekommen, weil wir noch einen Kaffee zusammen getrunken haben und so. Eine sehr, sehr, sehr warme Verbindung. Bei der Hochzeit konnte ich leider nicht dabei sein, die war wenige Monate drauf. Das wollte ich dann nachholen. War mir ganz wichtig, dass wir das hinkriegen irgendwie. Und kurze Zeit nach der Hochzeit, 1-2 Tage, bevor es in die Flitterwochen gehen sollte, lag er dann leider verstorben im Bett.
Oh nein.
Mit noch nicht 50, deutlich unter 50. Und das war ein Schock, der uns allen so den Boden unter den Füßen weggezogen hat, weil das irgendwie von der Lebensfrohheit, wie heißt denn das? Also der war so lebensfroh und so. Hatte sich auch sehr zurückgekämpft, hatte zwischendurch dann noch ein paar Probleme. Und als wir ihn dann wieder getroffen haben, war der echt so ein Neustartler, weißt du?
Okay,
Frau fürs Leben gefunden, wir heiraten, dies, das, jenes. Ja, dann war er tot. So, und das war so ein Ding, wo ich das erste Mal wirklich gedacht habe, okay, jetzt kommt es dann noch näher. Und gerade er, also das habe ich bis heute noch nicht so richtig verstanden. Das ist spannend, aber ich habe es immer noch nicht so richtig realisiert. Und ich glaube... 1-2 nicht Monate, aber also nicht lange danach, sah ich dann im Facebook-Profil seines Bruders Rest in Peace, Papa. oder mach's gut, Papa oder so. Ist der Vater auch noch gestorben.
Ah, okay.
So. Und das war alles in allem irgendwie eine ganz wilde Nummer, fand ich. Und als dann so der erste Schock durch war, meldete sich dann schon der Bruder. Ich würde das gerne mit Vornamen machen, das klingt sehr viel persönlicher, aber ich habe es halt nicht besprochen. Deswegen
bin
ich halt so in diesem Sound gerade. Ob ich die Kamera haben wollen würde. Hätte mit seiner Mutter gesprochen und sie würden sich freuen, wenn die Kamera jetzt jemand hätte, der damit was anfangen kann und so. Und diese Verbindung mit dieser gesamten Geschichte, damit, dass ich sie schon bekommen habe, angeboten bekommen habe und so, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Ich habe mich jetzt 2-3 Monate so ein bisschen, ich will nicht sagen geziert, aber es ist mir nicht ganz so leicht gefallen, weil die, ich habe nicht geguckt, was die wert ist, aber das ist einfach schon wert, denke ich. Also die Kosten, die kriegst du wahrscheinlich nicht für 100 Euro.
Nee, das schätze ich jetzt auch erstmal, ja.
Und irgendwie war es mir auf der Ebene unangenehm, so. Aber am Ende ist es wie immer, wenn einem jemand was schenkt, das kam halt von tiefstem Herzen und mit der Verbindung mit ihm und seinem Vater, ich habe den vor Augen, alle beide habe ich vor Augen, habe ich halt angenommen. Und dann haben wir uns für gestern verabredet und ich war 2 Stunden auf dem Sofa. Sehr intensiver Moment auf allen Ebenen. Erstmal die beiden wiederzusehen war sehr schön. War erstaunt, wie viel die von mir auf dem Radar hatten. Das war interessant und schön zu sehen, wie es dann doch Menschen gibt, mit denen man dann doch eine ganz, ganz ordentliche Zeit keinen Kontakt mehr hatte. Wie viel sie unter Umständen von einem so auf dem Radar haben. Also dieses Gesehenwerden-Gefühl war intensiv.
Ja,
das war krass irgendwie. Und der Bruder hat dann auch noch eine gewisse Ähnlichkeit zu meinem Freund. Also auch in der Sprache und in allem sehr intensiv. Das war krass gestern. Dann haben wir noch, weil die Familie so ein bisschen mit IT-Hintergrund, nee, falsch. Außer meinem Freund sind alle irgendwie ITler. Gibt es eine sehr durchstrukturierte Ordnerstruktur für Fotos und so. Und wir konnten mal kurz irgendwelche Geburtstage reinklicken und so.
Krass,
okay. Wir haben mal kurz Fotos angeschaut von Partys in den 2000er Jahren, 2005er Jahren und so. Was war einfach ultra krass. Ich habe jetzt kein Foto gefunden. Wir haben kurz überlegt. Der Vater hatte mir mal eine andere Kamera gezeigt. Da meinten wir, gäbe es ein Foto von. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Aber ja, so. Und dann bin ich gestern Abend um kurz nach 8, ich will nicht sagen verwirrt, aber schon mit intensiven Gefühlen im Kopf nach Hause gefahren. Und habe diese Kamera einfach angeguckt und gedacht, wie krass ist dieses Teil einfach. Wir haben nicht viel Geschichte. Wir haben auch nicht irgendwie die Tatsache, dass der Vater damit 100.000 Mal fotografiert hat. Der hat es nämlich von seinem Bruder, der zu früh gestorben ist.
Genau.
Okay. Also ist jetzt nicht die Situation, dass es so romantisch ist, weil wir könnten uns alte Fotos angucken, die der Vater gemacht hätte. Und man weiß auch gar nicht so viel, welche Reize diese Kamera hinter sich hat. Aber ihr jetzt mal einen Sinn zu geben und nochmal mit was zu belegen, was irgendwie ja vielleicht mir gut tut im Entstehungsprozess und anderen, indem ich sie fotografiere oder so, das fühlt sich schon gut an, ne? So, also 3 Stunden drüber sprechen, aber das waren jetzt knapp 10 Minuten mal kurz die Geschichte, woher dann
Wahnsinn,
diese Kamera kommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sowas macht dann auch nochmal was mit mir.
Ja, total. Auf jeden Fall.
Warum ich gerade so rumgealbert habe, von wegen dich nicht anzünden und so, es ist ja so, dass ich immer nur in Wellen von irgendwelchen analogen Geschichten ergriffen werde, dann nicht Wellen, die abebben und dann sind sie weg, sondern die kommen halt auch immer wieder. Ne? Das ist ja ein Thema, was mich immer und immer wieder bekommt, zu unterschiedlichsten Jahreszeiten und mir dann aber super gut tut für einige Monate. Das Digitale läuft trotzdem weiter. Also gerade mit der M jetzt ist es so, dass ich da ja auch nochmal in einem anderen Prozess bin,
als
damals mit den Schnellschüssen und so. Aber das ist jetzt schon wieder so ein Moment. Ich habe so, als ich dieses super technische Zeug gesehen habe, also was, das klingt so negativ, weil es oft so negativ gewertet wird. Ne? Das ist in einer anderen Art und Weise technisch. Ich kann vielleicht mal versuchen, gleich aufzuschlüsseln. Aber da habe ich so gedacht, ey Michael, echt nicht? Will ich jetzt wieder nicht überreden, aber vielleicht trotzdem nochmal drüber sprechen und gerne auch den Gegenpol zulassen.
Ja.
Ne? Wenn du sagst, nee, habe ich keinen Bock drauf und so. Aber gerade dieser Aspekt, der dann so ein bisschen das Bauen mit reinbringt, und Optik ist ja nochmal was ganz anderes. Also Bauen ist ja das eine. Aber ich finde immer, ja, was ist Optik? Das ist nicht richtig Handwerk. Das ist nicht richtig Physik. Irgendwie aber doch. Und das ist irgendwie fühlen und doch wieder messen. Also das ist sowas anderes wie damals mit Amateurfunk-Kombi zum Beispiel oder so. Das hat irgendwie nochmal eine andere...
Ja, das würde ich auch sagen, ja.
So, ne, und ja, erzähl mal, wie du das wahrgenommen hast, das Ding. Oder was du generell zu diesem... Hau mal ein bisschen raus, was du dazu im Sinn hast, jetzt gerade nach dem, was du A gehört, aber B vor allen Dingen auch gerade gesehen hast. So.
Ja, also erstmal, ich versuche mal so gut wie möglich meine ersten Gedanken, als ich das Teil eben gesehen habe, so wiederzufinden und wiederzugeben. Weil ich habe versucht, es mir direkt zu merken, was so meine ersten Gedanken waren, weil das ja eigentlich immer ganz interessant ist.
Voll.
Ich habe die Kamera gesehen und habe gedacht, was ist das denn für ein unfassbar krasses Teil? Also man kennt ja so große Balgengeräte. Also ich kannte die, glaube ich, keine Ahnung, aus dem Museum mal oder von Fotos irgendwie. Aber jetzt nicht so in Privathand einsatzbereit auf dem Stativ stehen sozusagen. Ja. Das Witzige ist, dass meine Emotion damit total war, ich will verstehen, wie man das bedient.
Ja.
Aber ich habe eigentlich kein fotografisches Interesse an der.
Ja, wir hätten durchgucken müssen vielleicht.
Ja, ich finde Durchgucken spannend. Das ist, geht mir aber tatsächlich lustigerweise auch, da habe ich letztens noch mit jemand anderem auch drüber gesprochen. Es geht mir bei analogen Spiegelreflexkameras zum Beispiel auch so, dass ich die gerne bediene und auch gerne durchgucke und das gerne fühle. Aber wenn ich den auch, also ich habe kein Ergebnisinteresse irgendwie an analoger Fotografie. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, das reizt mich mehr auf einer technischen als auf einer fotografischen Ebene. Und also ich kann mir jetzt zum Beispiel, ich hätte total Bock, mich mit dir hinzusetzen und diese Kamera zu erforschen sozusagen.
Keine Bestellung, ne?
Nein, aber da habe ich total Bock drauf. Das ist was mich total reizt. Und wenn ich verstanden habe, wie die technisch funktioniert, bin ich satt, glaube ich.
Liegt das denn an den Ergebnissen bisher oder weil?
Nee.
Okay, weil es ist natürlich so, dass du digital schneller an einen größeren Effekt kommst und analog ja einfach so viele Punkte mitspielen. Also ich habe schon so viele frustrierte Menschen gesehen, die dann ein, zwei Filme durchbelichtet haben und dann dachten, was ist das denn?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe analoge Bilder von mir, also ich habe ja auch analog angefangen zu fotografieren, habe ja dann zur Kommunion mit 9 Jahren, so eine quasi Point-and-Shoot-Festbrennweite, hat einen Autofokus gehabt und das war's. Geschenkt bekommen und habe auch letztens Bilder nochmal wieder in der Hand gehabt, ein Fotoalbum, wo ich die damals einfach so reinsortiert habe, wie man halt als 9-, 10-, 11-Jähriger fotografiert. Und da sind super geile Bilder dabei. Also, die sind nicht super, das klingt jetzt, als würde ich irgendwie sagen, ich war schon mit 9 super Fotograf, das will ich nicht sagen, sondern Bilder, die ich gerne angucke, die ich für ihren Erinnerungswert liebe, wo ich denke, die sind technisch okay. Ich meine, die Kamera hat ja alles für mich gemacht, die hat fokussiert und ausgelöst, also da war jetzt nicht viel dran zu machen, da konnte man auch nicht viel dran einstellen, außer Blitz ein oder Blitz aus. Aber die Bilder sind gut, die Farben sind schön von dem Film, alles wunderbar. Wo wollte ich denn jetzt? Ach so, genau.
Das Ergebnis.
Aber das Ergebnis ist jetzt nicht so, dass es für mich, wie soll ich sagen, dass das analoge Bild für mich so einen richtigen Mehrwert hat. Auch so dieser Gedanke, den du gerne äußerst und eben auch schon geäußert hast. Jetzt habe ich irgendwie ein Abbild der Welt auf eine chemische Oberfläche, ein chemisches Material sozusagen eingebrannt, statt das zu messen mit einer Digitalkamera. Das ist, ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Vielleicht habe ich zu lange Physik studiert und zu viel Chemieunterricht in der Schule genossen und bin zu sehr im Herzen Naturwissenschaftler, als dass mich das so richtig treffen würde. Denn am Ende ist die chemische Komponente auf dem Film Mensch gemacht sozusagen, also ist so vorgesehen und das, was auf dem Sensor passiert, ist am Ende auch nichts anderes, als dass ein Photon in einem Atom eine energetische Veränderung hervorführt, die dann zu einer Reaktion führt, die wir zwar dann als Strom messen und natürlich digital verarbeiten, aber das macht mit mir emotional nichts, ehrlich gesagt, ob das einen chemischen Prozess direkt hervorruft oder ob der dann quasi Physik und Chemie, am Ende ist es sowieso das Gleiche, aber...
Ich bin sicherlich in dem Punkt, da gebe ich dir recht, jetzt habe ich so, was bin ich denn da? Storyteller by myself oder so? Keine Ahnung, was ich... es wundert mich jetzt nicht, es desillusioniert mich jetzt nicht, weil ich einfach nur versuche, das Gefühl zu beschreiben. Aber vielleicht verwende ich für das Gefühl auch falsche Worte. Ich versuche es mal anders. Also das analoge Ergebnis per se ist auch nicht das, was mich reizen würde. Also würde ich so gar nicht sagen. Ne? Also ich muss jetzt unbedingt ganz viel analog fotografieren. Das ist nicht wahr. Das wäre gelogen. So. Sondern es ist so, dass ich bestimmte analoge Erlebnisse oder Ergebnisse besonders finde. So. Spannenderweise habe ich die inzwischen auch schon digital quasi nachbauen können. Manchmal, aber ich finde irgendwie sie im Original zu erschaffen, wie das damals so war, finde ich sehr magisch. Aber es sind wirklich nur ganz bestimmte Punkte. Zum Beispiel, wir belichten analog, also wir haben ja, das werdet ihr vielleicht wissen, aber ich sage es trotzdem nochmal, eine andere Belichtungssituation oder eine andere Belichtungsidee, wenn wir analog fotografieren, als wenn wir digital fotografieren. Digital bis heute drohen die Lichter eher auszubrennen. Das ist zwar viel, viel besser geworden, muss man auch sagen, aber was weg ist, ist weg. Eine Weißfläche bleibt eine Weißfläche, dann machst du nichts mehr dran. So, ne? Genau. Mit den älteren Sensoren mehr als mit den neueren Sensoren. Wobei ältere Sensoren, da rede ich jetzt von dann 2010 und älter. So, also da war es dann wirklich ein Problem. Ne? Wenn du da überbelichtet hast, ist alles vorbei. Du konntest was aus den Schatten rausholen. Es hat dann so ein bisschen gerauscht, aber aus den Lichtern ist nichts rauszuholen. In der analogen Fotografie, wenn du jetzt guckst, wohin setze ich den Belichtungsmesser, hämmerst du den eher in die Schattenbereiche, um diese hochzuholen, weil schwarz ist schwarz, da holst du nichts mehr raus. Aber du kriegst einen analogen Film relativ schwer überbelichtet. Also du kriegst ihn überbelichtet, natürlich, aber so ein Sommerhimmel ist digital, wenn man nicht aufpasst, manchmal so ein bisschen tot, gerade schwarz-weiß.
Klar.
Gerade schwarz-weiß, im schwarz-weißen digital hast du manchmal Flächen, die einfach nicht so schön sind. Und wenn wir uns jetzt alte Fotos anschauen, aus den weißen, 50, 60er, 70er Jahren, wenn dann so die frühen Entdecker, Frachtschiffe, vielleicht sogar die ersten Kreuzfahrer oder irgendwelche Abenteurer in Ländern unterwegs waren, wo sie uns was gebracht haben, was wir nicht kannten. So eine Bucht mit Palmen und dann steht da irgendwo ein Schiff auf dem Wasser oder irgendwie so eine Situation. Und die in schwarz-weiß am besten noch, dann hast du einen strahlenden Himmel, der aber mit Korn versetzt so ein hellgrau ist. Der ist selten weiß, wie wir es digital erleben, ja, zum Beispiel. Ne? Also es gibt immer so eine schwarz-weiß, gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt entweder schwarz-hellgrau oder dunkelgrau-hellgrau oder so. Und dieses Ensemble macht bei mir totales Fernweh und so ein Zeitreisegefühl. So ein Gefühl, was aus Fotografie für mich dann wirklich so ein bisschen was Magisches macht. Vielleicht von der erzählten Geschichte, weil was sie damals gemacht haben, ist ja unterwegs sein und Geschichten aus einer anderen Welt ja zu erzählen. Oder wenn wir jetzt, ich finde hier rechts irgendwie dieses Wäldchen irgendwie ganz süß, das könnte so ein Hobbit-Wäldchen sein, ich habe keine Ahnung.
Ja,
wenn, weißt du, so
ein, ja, jawohl.
Ja, wie beschreibt man das denn? Ist das Busch, ist es schon ein Baum, aber es ist irgendwie...
Ja, eher so gefühlt große Büsche als
echt. Genau, ein ganz, Baum, ganz junges, ja. Ich weiß nicht, was Wäldchen, die wurde irgendwann mal kahl gerodet, keiner weiß so richtig warum. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, wir krauchen da irgendwo durch und setzen uns da mit irgendeiner Kamera, was auch immer, hin und versuchen, einen Menschen ganz isoliert von dem, was man jeden Tag erlebt, das ist auch kein Wald, den man jeden Tag sieht. Das ist irgendwie eigenartig.
Ja,
das
ja, Ding, ja, ne? Total.
Also was ich sagen will, ist, das ist nicht das Übliche, was wir alle so kennen. Dann erzählen wir eine Geschichte von irgendwo, wo du dich mit dem Fotoheft in der Hand fragst oder am Computer, wo ist denn das entstanden? Was ist denn das? Und wer ist das eigentlich? Und wer ist eigentlich Michael? Und warum? So. Und das zu erzeugen, finde ich digital nicht so einfach. Auch in diesem Wäldchen. Irgendwann nicht so einfach. Und mit diesen kleinen Nuancen, die aber natürlich nur der sehr, sehr sensible Mensch sieht, finde ich es einfacher. Und manchmal ist ja so, dass 90% oder noch mehr der Betrachter und Betrachterin das gar nicht wahrnehmen können. Und trotzdem bringt es mich dazu, eher diese Fotos zu machen oder sie auch vielleicht gar nicht so schlecht zu machen, weil es mich halt dahin inspiriert.
Ja.
So, weißt du? Und das sind nicht per se alle analogen Ergebnisse. Also dieses Foto mit einem, weiß ich nicht, Godard Gold. Da kann ich auch ein Handy, also ein altes Handy nehmen. Also das, ich gucke gerade auf so eine Lichtung hier. Das ist halt dann nichts. Ne? Und während ich aber zum Beispiel auf der Reise in Zentralamerika mit Farina mit meinen 22 Rollen Godard Gold, ich habe immer noch ganz wenige Fotos gezeigt. Ne? Das ist einfach nur diese Faulheit, die zu übertragen.
Ja.
Naja, das finde ich ganz oft sehr, sehr magisch. Natürlich durch die geringe Anzahl an Fotos bist du weniger spektakulär unterwegs, so fühle ich das zumindest. Auf der anderen Seite, auf der Erinnerungsebene, finde ich sie viel intensiver, weil du viel weniger Fotos gemacht hast. Und der abgelaufene Kodak Gold in der knallen Sonne von Panama hat teilweise einfach Farbverschiebungen und Marginen ausgepackt, die ich so nie bearbeitet hätte, die ich einfach super krass finde. Und somit gibt es immer wieder so einzelne Punkte, die mich im analogen Ergebnis sehr reizen. Sie sind für mich aber erstens nicht immer vorhersehbar und zweitens nur auf einige Punkte beschränkt. Wie besondere Filme, die ich besonders mag, besondere Situationen. Aber auf der anderen Seite, was soll ich den Weg hier fotografieren mit der Lichtung? Also das ist ja irgendwie alles ganz nett, aber ist das ein Foto? Wahrscheinlich nicht.
Ja, und die Frage ist, ist es mehr oder weniger ein Foto, ob ich jetzt digital oder analog unterwegs bin? Ne?
Genau.
Ich kann deine Punkte, glaube ich, alle gut nachvollziehen. Was in meinem Kopf immer gleich passiert, ist so die Challenge. Oder was, worauf ich dann gerne gehe, gedanklich, ist, eigentlich kann es nicht sein, dass es daran liegt, ob ich analog oder digital fotografiere. Es ist ja nur in meinem Kopf.
Das gesamte Leben passiert nur in meinem Kopf.
Genau, darauf will ich hinaus. Und das ist so der Punkt, an dem mich der Reiz von einer analogen Kamera dann nicht mehr so stark packt. Weil ich eigentlich, ich weiß ja, dass diesen Mehrwert, den mir die analoge Kamera bringt, dass der nur da ist, weil ich was anderes denke, weil ich eine analoge Kamera in der Hand habe. Ich könnte ja genauso gut rumlaufen und mit meiner, keine Ahnung, und könnte mir jetzt, schießen wir mal mit Kanonen auf Spatzen, habe eine, keine Ahnung, ich kenne mich bei einer Sony Alpha 1 II mit irgendeinem super krassen G-Master-Objektiv und könnte mit dem absoluten Hightech-Schleuder rumlaufen und sagen, ich fahre jetzt zum Schloss Benrath und nehme mir die Mühe, genau einmal auf den Auslöser zu drücken, um mir vorher ganz genau Gedanken zu machen, warum ich das mache. Also ich könnte mich theoretisch geistig in den gleichen Zustand versetzen.
Hat noch nie funktioniert, habe ich schon mal probiert.
Aber richtig, aber dann ständig ist bei mir direkt der Mechanismus und jetzt arbeite ich daran, dass ich das schaffe, egal womit ich ja gerade unterwegs bin. Das ist für mich der viel stärkere Motor, als zu sagen, und jetzt suche ich mir das Instrument, das mir das schenkt.
Es ist ja so.
Das ist nur der Gedankenprozess in mir. Ja. Das ist jetzt gar nicht irgendwie wertend oder so. Und ich finde es auch fast beneidenswert, dass man sagen kann, die Kamera schenkt mir das und ich lasse mich von der dahin führen. Aber bei mir löst das sofort den Gedanken aus, ich will das finden, ohne dass ich mich da hintreiben lassen muss, indem ich ein anderes Gerät in die Hand nehme.
Ich bin von diesem Versuch so ein bisschen desillusioniert. Das ist mal ein schlimmes Wort. Ne? Ich will mich eigentlich nicht von nichts und niemandem desillusionieren lassen. Aber jetzt ist das Wort ein bisschen groß, aber in der Mangelung eines Besseren lasse ich das jetzt mal stehen. Displays abkleben hat zum Beispiel nie funktioniert. Ich habe eine Leica MD in der Hand, das ist die ohne Display und finde es geil. Abkleben hat nicht funktioniert in meinem Kopf.
So. Kann ich total verstehen.
Und aber das ist ja das, was du sagtest.
Ja, Abkleben genau. Ist ja. Ich kann verstehen, dass das nicht das Gleiche ist, aber trotzdem würde es in mir nicht, es mich jetzt nicht dazu bringen, was ohne Display zu kaufen, sondern eher an meiner inneren Einstellung zu arbeiten, so zu fotografieren, als hätte ich kein Display.
So, und wenn ich versucht habe, also klar, ich habe immer versucht, immer weniger Fotos zu machen. Wo hat es funktioniert? Erst, nachdem ich alle, ich sag mal, Maschinen, die feuern können, die Geschwindigkeit so können und so, abgegeben habe und mir eine alte Leica M gekauft habe. Das war der erste Moment, in dem ich wirklich Geschwindigkeit und auch die Zahl der Fotos begrenzen konnte. Alles vorher an Bemühungen, das mental zu tun, hat nicht funktioniert. Da war dann die Hilfe der Kamera halt schon irgendwie nötig, weil es dann aber auch echt war. Also was bei mir im Leben ja wirklich so ein ganz starker Antrieb ist, immer und immer wieder, ist halt eine Echtheit und eine gnadenlose Ehrlichkeit und so. Wenn du mir die tollste Geschichte über dich erzählst und es ist irgendwas nicht authentisch, dann kannst du der Kaiser von Weiß der Teufel wo sein und dann kannst du der super Filmstar sein, dann erreichst du mich damit nicht. Oder wenn ich es rausfinde, dann bin ich desillusioniert. So. Wenn du aber mir die wildeste Geschichte, die man niemandem erzählt, plötzlich erzählst, die vielleicht über alle Grenzen geht, aber du warst total ehrlich zu mir, dann ist alles gut. Also ich bin irgendwie sehr, sehr ganzheitlich auf so eine nahezu neurotische Authentizität aus.
Ja.
Das ist schwierig. Und auf der anderen Seite. Also damit will ich sagen, wenn ich ein Foto haben möchte, was wie früher ist, hätte ich gerne ein Foto, wie es früher ist. Also das ist auch so entstanden ist. Also mit einer guten Technik und einem guten Model ein hochemotionales Foto erschaffen in einer Situation, die keine Emotionen innerliegend hatte, sondern nur ein Vertrag, wo Geld geflossen ist. Ja, ist für mich irgendwie, fühle ich mich belogen.
So. Das kann ich total, das geht mir übrigens so, ganz genauso.
Okay.
Aber für mich ist es genauso ehrlich zu sagen, ich mache jetzt weniger Fotos, weil ich jetzt mit einer analogen Großformatkamera fotografieren gehe, wie ich habe mich selber dahin gecoacht, nur ein Foto zu machen und das genießen zu können mit einer Kamera. So, weißt du, das ist für mich die gleiche Form von Ehrlichkeit, aber halt auf einer anderen.
Ich werte das auch nicht das runter, ne? Also ich werte dich und deine Art damit nicht runter.
Nein, nein, ich wollte das nur sagen, das liegt ja auch das, auch die ehrliche Art der Fotografie zum Beispiel, ne, wenn man das jetzt so nennen will, oder das authentische Fotografieren, ist ja genauso keine Frage von analog oder digital oder mache ich viele Bilder oder mache ich wenig Bilder.
Das siehst du natürlich auch daran, dass das Foto, was die meisten Leute, wenn sie bei uns durch die Wohnung laufen, als analoges, schönes Schwarz-Weiß-Bild alter Tage bewerten, sind zwei Fotos vom Huawei. Ja. Also Huawei-Handy. So. Die beiden neben der alten Kammer, die da hängen von dem Kreuzfahrtschiff in Aruba. Und darunter von Farina, wie sie so aus dem Fenster guckt, auf Barbados. Die habe ich im Handy gemacht. Und habe aber genau das gemacht. Der Himmel sollte grau sein, hellgrau sein. Und ich weiß, ich habe das Korn drüber gelegt und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann, zeigt, dass das keine eindeutige Aussage funktioniert. Ne?
Ist das aber für dich ehrlich?
Das ist nicht authentisch. Der Moment war wunderschön und ich hätte ihn gerne so mitgenommen. Und das ist dadurch ein Widerspruch für das, was ich bisher gesagt habe. Aber ich liebe diese Bilder. Deswegen will ich sagen, dass es ja sowieso keine gerade Linie gibt in so einem Punkt. Also, genau, also das ist da können wir zum Kinski werden jetzt. Ne? Also in der Kunst, wenn wir das jetzt mal gerade kurz Kunst nennen wollen, ich würde das gerne tun, gefühlt. Wenn wir so sprechen, sind wir eigentlich weg von Handwerk. Dann sind wir eigentlich im künstlerischen Bereich, weißt du?
Klar, total.
Ob das am Ende als Kunst angesehen wird und das schön ist, ist eine andere Frage. So. Aber das ist bei Kunst ja auch häufig so. Was ich dazu aber fast am wichtigsten finde, ist ein Satz, den ich neulich von Dieter Lange gehört habe. Den fand ich super intensiv und spannend, darüber tagelang nachzudenken. Im Leben hat eigentlich nichts irgendeine Bedeutung.
Ja.
Ob jetzt da vorne einer gegen einen Baum fährt, nicht der Verletzung wegen, sondern weil das Auto dann kaputt ist, ob die Satellitenschüssel, die wir da rechts sehen, gleich vom Dach fällt oder was auch immer. Eigentlich hat nichts eine Bedeutung, bis derjenige kommt, der dem eine Bedeutung zumisst oder bis dem 100%. Wir eine Bedeutung zumessen. Und das tun wir einfach aufgrund unserer Vita und unserer Art zu leben auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich weiß, dass du auf der einen, oder nein, ich nehme wahr, dass du auf der einen Seite zum Beispiel nach mehr Emotionen suchst in der Fotografie. Da hatten wir ein super spannendes Thema auf dem Weg nach Den Haag. Und auf der anderen Seite wirkt auch das jetzt immer so unfassbar Lieutenant Commander datamäßig analytisch, dass ich das super spannend finde, dieses Spannungsfeld zu beobachten.
Okay, interessant.
Finde ich super interessant. Und wenn ich so, guck mal, da ist der, was ist das für ein Flieger? Irgendwo?
Oh ja, das ist ein BVB-Flieger oder sowas?
Weiß ich nicht genau. Wir sehen die Flugzeuge landen von unserem Weg hier gerade im Wohngebiet. Wo wollte ich jetzt hin mit der Analyse? Und während ich dann irgendwie am Tag 10-mal so einen inneren Roman beginne und zum Beispiel diesen Satz, nichts hat eine Bedeutung, bis dass ich etwas eine Bedeutung zumesse, der macht ja unglaublich viele Felder auf. Also, wenn ich jetzt,
auf jeden Fall.
So, ich denke jetzt an eine Kollegin, die uns regelmäßig im überwiegenden Teil des Teams im letzten Jahr raubt. So. Dann ist das ja eine Sache, die viele Menschen viele Tage stresst, teilweise nur durch Anwesenheit. Da reicht ein Blick, weil man hat sich auch dann irgendwie darauf eingeschossen und so weiter und so fort. Und eigentlich hat das alles keine Bedeutung, bis dass wir kommen und machen uns diese Sorgen, die wir uns machen. Aber warum machen wir uns die? Da ist ein Mensch, der hat ein Problem. Das ist eigentlich was, da könnte mal jemand helfen, aber wir sind nicht die Ansprechpartner. Und dann hast du ganz viel Sorge im Raum, ganz viel Streit im Raum und ganz viel Negativität im Raum. Aber eigentlich ist es nur so, weil wir dem auch zustimmen quasi. Also wenn wir uns darauf einlassen. Und das ist ja an solchen Themen, also nicht nur in Problemthemen so. Ich finde, da hilft es gut raus. Sorgen, die Nummer in meinen Zähnen gerade, das ist unfassbar anstrengend. Es verkantet sich ständig irgendwas. Ich bin jeden zweiten Tag beim Zahnarzt. So, da kann ich jetzt die ganze Zeit weinend zu Hause sitzen. Ich versuche aber gerade, das Problem ist gerade 2 Stunden halt wieder, locker zu bleiben. Und morgen fahre ich halt hin und heute machen wir uns einen schönen Tag der Aufnahmen. Weil ich versucht habe, demjenigen oder dieser Situation die richtige Bedeutung zuzumessen, die mir nicht den ganzen Tag nimmt. Ich kann sagen, Michael, ich kann jetzt heute nicht mehr. Also es ist, aber so viel da versucht und jetzt tut es auch ein bisschen weh und so, jetzt würde ich, aber ich muss heute meine Ruhe haben und dann bemitleide ich mich den ganzen Tag, bis ich morgen zum Arzt gehen kann. Oder wir machen uns jetzt einen schönen Tag und machen den zu Ende und ich mache das Beste draus, so. Und das sind ja so Mechanismen, die machen ja keinen Halt, wenn wir in unsere Hobby- oder Kunstwelt kommen. Und da ist es ja das Gleiche, ne? Also wenn ich jetzt sage, meine Bedeutung, meine Erinnerung, mein Blick auf die fotografische Welt löst in mir dieses und jenes Gefühl aus, dann ist da viel Storytelling drin, dann ist da viel mit mir selber. Roman erleben, wie auch immer wir das nennen wollen. Und weil ich es einfach unfassbar schön finde, meinem Leben eine lebendige Bedeutung zu geben. Also analytisch kann ich zum Beispiel nicht. Du faszinierst mich damit immer wieder. Besonders damit, dass du auch immer wieder sagst, dass du eigentlich gar nicht analytisch sein möchtest. Du sagst das so ähnlich. Und die Emotionen, sag doch mal.
Ja.
Weißt du, so, also ich merke so in mir gefühlt ein Spannungsfeld zwischen dem, was du sagst und dem, was ich erlebe. Du bist ein unfassbar warmer Mensch, ein unfassbar positiver Mensch, ne? So. Und gleichzeitig ist dann halt vieles so auf der analytischen Ebene. Und ich, um mal durch mein Leben zu kommen, weiß ich nicht, 20 Beerdigungen im Freundes- und Familienkreis, Krebs, dies, das hier. Ich habe ja eine Vita, wo ich alle 4 Jahre sagen kann, okay, in den letzten 4 Jahren sind manche Menschen lebenlang in psychiatrischer Behandlung. Und ich habe das halt auch schon irgendwie 10-mal durch jetzt, das Ganze, mit immer neuen Abenteuern, die irgendwie mir das Leben hingelegt hat. Keine Heulmodus, sondern soll nur unterstreichen, dass ich bei so einem völlig krassen Leben, was wir ja auch gerade auch von außen so zugetragen bekommen, Kriege und die politische Spannung und was auf Social Media abgeht, das ist ja quasi eigentlich alles für sich erstmal unerträglich. Und durch dieses Leben zu kommen, ich komme da nur durch, indem ich den Sachen spannende Bedeutungen zumesse. Und ich rede nicht von Rumspinnerei, aber hier steht ein Audi S3. Ich denke tatsächlich, ich dann im Vorbeigehen kurz drüber nach, wer fährt denn den? Der ist frisch gewaschen, der sieht gut aus. Tolles Auto, schon in die Jahre gekommen, super gepflegt. So, dann gehe ich weiter, dann ist das Thema auch wieder weg. Aber ich gehe nicht durch diese Welt, ohne sie ganz achtsam wahrzunehmen, mir die Frage zu stellen, ob vor so ein Haus eine Steinmauer passt und so weiter. Also was denn so. Und dadurch arbeitet mein Kopf natürlich viel. Dadurch brauche ich viele Ruhephasen dann wieder. Aber dadurch habe ich zum Beispiel auch in der Fotografie die Situation, dass ich inzwischen eingesehen habe, nicht mit jeder x-beliebigen Kamera zu jedem Zeitpunkt ein inspirierendes Ergebnis erzielen zu können. Die 5D Mark II habe ich zu Tode gelangweilt, als ich sie abgegeben habe. Jetzt habe ich sie mir wieder gekauft. Liebe Grüße an den Kai nochmal. Das Ding ist jetzt, wie alt ist die jetzt? Also 12 Jahre, 15 Jahre. Und ich liebe es, die in die Hand zu nehmen. Und bin total inspiriert von meinen alten Erlebnissen und so. Bla, weißt du? Also das ist so...
Ich weiß, was du meinst. Aber das ist irgendwie... Also das, was du da sagst, ist irgendwie für mich... Das geht so ein bisschen an meinem Thema vorbei, weil gleichermaßen denke ich mir dann, hey, du sagst doch, du gibst den Momenten eine Bedeutung, kannst aber deinem fotografischen Moment nicht die entsprechende Bedeutung geben, wenn du nicht die richtige Kamera dabei hast.
Absolut nicht, das stimmt, ja.
Ne, und das ist sowas, was ich zum Beispiel, ich kann genauso mit einer Pentax MX rumlaufen und belanglos fotografieren, weil ich gerade nicht in den Fotografiermodus komme. Ja, wie ich auch teilweise stundenlang mich um ein Foto drehen kann, während ich eine Sony Alpha in der Hand habe und dann trotzdem nur einmal drauf drücke, weil ich denke, ah, jetzt doch so von hier, ja, das gefällt mir, zack, mach das Bild. Bin damit glücklich, nachdem ich 10 Minuten um was rumgetanzt bin. Also das ist zum Beispiel sowas.
Der uninspiriert sein geht immer, mit jeder Kamera.
Genau, und genauso habe ich auch nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass eine Kamera mich mehr oder weniger inspiriert. Und genauso habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an dieses Balken Großformat an die Kamera denke, die du mir eben gezeigt hast, das ist für mich sogar viel mehr technisch und analytisch im ersten Moment. Du hast ja eben selber das Wort gesagt, ich muss jetzt erstmal Fotografie studieren, um das Ding zu benutzen. Mhm. Das fühlt sich für mich viel analytischer an, als wenn ich mit einer Sony Alpha unterwegs bin und mich über ein Gänseblümchen, das aus der Asphaltdecke wächst, freue und darum tanze und gucke, wie kann ich das irgendwie so, das ist die Emotion, die ich gerade hatte, wie da vorne die weißen, was sind das, Gänseblümchen, ja, aus der Bordsteinkante unter der Regenrinne kommen. Da würde ich mich jetzt auf jeden Fall irgendwo hier vorne hinhocken und mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, so diese Betonwüste zu zeigen, indem ich hier so von unten flach durchfotografiere und dann diese Flucht der Bordsteinkante auf die im Fokus stehenden Gänseblümchen, die sich gerade so in der Sonne räkeln zum Beispiel. Hm. Dafür brauche ich, ehrlich gesagt, das würde ich auch mit dem Handy jetzt machen. Zum Beispiel.
Ja.
Also da ist das Gerät für mich nicht irgendwie ausschlaggebend für den fotografischen Prozess. Und da finde ich entweder gar nicht rein oder mit egal, was ich dabei habe. Und sei es eine Camp Snap oder sowas, die ich in der Jackentasche habe, weil ich sie noch da drin habe oder so.
Ja, ja, ja. Das, ja, das also zeigt einfach eine unterschiedliche Sicht, die
genau
ich gerade auch total spannend finde. Ich habe ja ein bisschen damit gerechnet, dass wir da, ähnlich wie mit dem Lars neulich übrigens, da kommen wir nochmal gleich hin, dass wir da tatsächlich unterschiedlicher Meinung sind, macht es ja da auch ein bisschen aus, weil wir so auch mehr Leute erreichen, die sagen, kenne ich.
Da ja, ich ja, ja, total. Hier
stehen und denken, was redet der Fresser da, der Michael hat recht, die Kamera macht nicht das Foto, sondern der Fotograf ja auch, das stimmt. Und ich krampfe mich hier immer rum und denke mir, Leute, was ist da mit euch los? Natürlich sind wir nicht alle. Also der fatalste Fehler, den wir machen können im Leben, ist ja, davon auszugehen, dass irgendjemand so funktioniert wie wir.
Ja,
also es gibt grundsätzliche Ähnlichkeiten, so dass manche Menschen sich zu dir und manche Menschen sich zu mir stellen. Manchmal sehen wir aber auch in den Rückmeldungen, in dem Punkt bin ich bei Falk, in dem Punkt bin ich bei Michael oder bei Lars oder wie auch immer so, dass es so in Teilen geht, aber ich persönlich, wenn ich nicht gelesen hätte, mich nicht damit beschäftigt hätte, was ist Neuronorm und was ist, wie denken wir und wie sind Denkstrukturen und so, denke natürlich, was redest du da? Es ist doch so, ich fühle es doch, aber so können wir das Leben einfach nicht sehen. Also ja, alleine damit haben wir unglaublich viele soziale Probleme. Allein mit dem Versuch,
ja, klar,
von uns auf andere zu schließen. Ne? Weil ich in meinem Gefühl denke mir, wie geht das? Also ich könnte mir nie Schuhe kaufen, auch günstige Sneaker, irgendwas, die mich nicht inspirieren. Das muss irgendeine inspirieren. Ich könnte mir nie eine Hose kaufen, zu der ich nicht wüsste, warum ich sie gekauft habe. Ich könnte mir nie, und wenn es so dieser Hoodie ist oder diese Jacke, ich könnte mir kein Auto kaufen, von dem ich glaube, es passt nicht zu mir.
Ja.
Und ich glaube, steile These, wenn der Skoda Fabia nicht kaputt gewesen wäre und nicht einen Betrug in sich trug und so, will ich gleich so lange ziehen, aber sondern alles okay gewesen wäre, hätte ich ihn trotzdem nicht mehr jetzt. Weil er nicht zu uns gepasst hat. Und das ist natürlich irgendwie für mich so logisch wie nichts anderes. Ich lese doch kein Buch, was noch so gut ist, wenn das Cover scheiße ist. Kann ich nicht. Ich kann ein Buch nicht kaufen, wenn es ein Kack-Cover hat. Es gibt Bücher, Diogenes und so, da ist das Cover ja quasi, ich will nicht sagen immer gleich schlecht, das stimmt nicht. Aber ich habe mich inzwischen verliebt in etwas, was ich früher mal schlimm fand. Ne? Ich konnte lange keine Diogenes-Bücher lesen. Ich dachte, was soll das mit dem immer gleichen weißen Ding da drumherum und so. Inzwischen bin ich Mega-Fan und habe irgendwie gefühlt fast dieses Diogenes-Buch gelesen. Aber da ticken Menschen einfach unglaublich unterschiedlich.
Total.
Ne? Und ich hatte noch einen Satz gerade. Wenn du ach so, genau, das Erleben. Das Erleben und Palermo-Shooting. Dann müssen wir mal langsam zum Ende kommen. Aber ich habe natürlich, ich fühle mich immer noch wie 27. Setz mich zu 18- und 78-Jährigen auf die Mauerkante und denke immer, ich bin ihresgleichen, weil ich irgendwie das nicht wahrnehme mit dem Alter. Und gleichermaßen habe ich aber natürlich ein anderes Erleben als jemand, der 10, 20 oder 30 Jahre jünger ist als ich. Und wenn ich mich erinnere an den alten Herrn Irschig, unseren Fotomeister aus Rating, der Sohn, hat das Geschäft noch. Ich habe manchmal überlegt, ob er zuhört. Liebe Grüße, gab da so ein paar Anzeichen, wenn es so ist. Der alte Herr Irschig hatte einen zweietagigen Fotoladen. Unten konntest du Filme und Kameras kaufen und Fachberatung und so. Und oben war das Studio. Samt in Samt in Samt, auf Teppich mit Samt und Samt. Und in der Mitte stand so eine ähnliche Kamera wie die, die da jetzt auf dem Balkon steht bei uns. Ne? Die ich gleich noch reinholen muss, bevor wir gehen. Und dann warst du da zum Fotos machen und es gab so einen negativen Modus, den ich hier gespeichert habe, nämlich Passfotos. Hingucken, rechts, links, oben und so. Das war irgendwie immer, da haben die Fotografen auch sehr ähnlich agiert, muss man sagen, in meinem Erleben. Ich habe aber auch zwei, dreimal erlebt, wie da oben fotografiert wurde auf etwas inspirierender Ebene. Wo ich als Jugendlicher war das dann, die Inspiration wahrgenommen habe, irgendwie die weite Welt gesehen habe und es unglaublich spannend fand, mit welcher Leichtigkeit dieser Fotografenmeister, muss man sagen, er hat halt eine Menge gelernt, mit diesem riesigen Gerät interagieren konnte. Und wenn ich am Ende die Ergebnisse gesehen habe oder vorher schon im Schaufenster. Und von diesem Fotografie-Erleben habe ich dann doch relativ viel mitgenommen und lebe das heute so ein bisschen da rein, wenn ich so eine Kamera aus der Zeit in der Hand habe oder aus solchen Zeiten oder älter sogar noch. Und ein schönes Beispiel wäre gewesen, wenn auch du Palermo-Shooting gesehen hast, oder kennst du den?
Nee.
Palermo-Shooting ist ein Film, irgendwas, weißt du irgendwas davon?
Nee, sag mir tatsächlich, außer dass du es mal gesagt hast, nix.
Ist ein Film von Wim Wenders, ne? Der Regisseur, ich glaube, der wohnt auch in Düsseldorf, ne? Ah! Wir reden darüber nicht weiter. Wim Wenders, bin mir sehr sicher. Wim Wenders, in der Hauptrolle Campino von den Toten Hosen.
Ach, geil.
Und Campino ist Starfotograf. So. Der lebt und arbeitet in Düsseldorf, man sieht den Rheinturm vom Fenster, das ist irgendwie montiert, weil es ist das Gebäude, was vor Volkwang steht, mit diesen riesigen Fenstern.
Ach krass, okay.
Vor 12 Vereinen, ne? Da ist das gedreht, 2008 ist der Film entstanden und Campino lebt in einer sehr intensiven Star-Fotografen-Welt, ist aber eigentlich studierter Fotograf, ist auch Prof an der Uni und hat die ganze Zeit den Spagat zwischen Starfotograf, der berühmte Menschen fotografiert und gefeiert wird und in riesigen Partys irgendwie unterzugehen scheint und so, Sportwagen am Start und so weiter und so fort und rutscht dann in so eine Burnout-Lebenskrise rein. Und ich will Ihnen jetzt nicht komplett erzählen, da geht es um 17 verschiedene Handlungsstränge, die alle super spannend sind. Es geht etwas skurril um den Tod, es geht um ein sehr Wim Wenders halt, ein sehr künstlerisch gestalteter Film. Aber irgendwann an der Stelle bekommt er die Rückmeldung, die Fotos, das ist jetzt nicht so pralle gewesen, ne? Von so einer Hollywood-Schauspielerin. Und dann das wollte er irgendwie nicht auf sich sitzen lassen, hat dann gemerkt, irgendwie braucht er mal eine andere Inspiration und hat dann im Internet Palermo entdeckt. Er war noch nie in Palermo, in Italien, aber hat ein paar Fotos gesehen und hat dann spontan gesagt, ich will da hin, fliegt mir die Frau dahin, ich flieg da hin und dann machen wir da ein Shooting. Ist da irgendwie im Kreis geflogen und hat dann in Palermo so eine Lost Place Halle gefunden. Die hätte auch in Castro Brauxel Bladenhorst stehen können, das war völlig irrelevant, aber da war er dann von dieser Stadt so inspiriert, dass er dann die Fotos grandios beenden konnte. Und dann sagt der Manager von ihm nach einem Telefon, ey, das Foto hättest du aber auch, die Fotos, dafür hättest du nicht nach Palermo fliegen müssen, da hättest du auch hier irgendwo eine Halle mieten können. Dann sagt er, absolut unmöglich. Und das hier ist gerade der richtige Ort für mich und ich bleibe jetzt auch hier. Und dann denken viele Menschen, hä, warum hat er nicht, wie du jetzt sagst, ich lasse mich auf die Kamera ein in dem Modus, den ich möchte. Wieso hat er sich nicht auf den Modus eingelassen und hat es dann in Castrop-Rauxel gemacht oder in Düsseldorf? Fühle ich so sehr, dass er sagt, auf gar keinen Fall. Es gab keinen Unterschied in den Fotos. Ob in Palermo eine Lagerhalle von ihnen gemauert ist oder in Düsseldorf oder in Bladenhorst oder wo auch immer, hat der überhaupt keine Relevanz, theoretisch. Praktisch hat er da seine Inspiration rausgezogen. Und dann folgt so ein Selbstfindungstrip in Palermo. Er schläft immer wieder ein, so ein bisschen Burnout-Nuancen, so ein bisschen der Tod kommt um die Ecke, die Frage, was mache ich aus meinem Leben? Ich weiß nicht genau, wie alt er da war, aber da geht er so langsam los, dass man überlegt, ich bin schon länger da, als ich noch da sein werde. Er schläft ein, wird wach und eine wunderschöne Frau malt ihn gerade. So Begegnungen, die einfach wild sind. Aber er geht auch mit seiner Kamera durch die Welt und trifft einfach Menschen, fotografiert diese junge Frau, hat so eine Makina, Plaubel-Makina 6x7, kennst du die?
Nee.
Eine Mittelformat-Reisekamera quasi.
Okay.
Mega geiles Teil, leider kaum noch zu bezahlen, immer so 2000 Euro muss ich hinlegen. Analog natürlich. Hat so immer so eine Drehkreis-Panoramakamera, die kannst du so hochhalten, drückst
du auf
und schießt diese im Kreis. Diese Makina hat er dabei. Makina? Ja, ich glaube schon, ne? Und er trifft so eine alte Dame mit einer Leica M4. Die kommen ins Gespräch. Also wirklich sehr fotografisch verliebt, dieser Film. Und da wird aber die ganze Zeit was rausgearbeitet, was eigentlich genau das beschreibt. Dass das Gefühl bei der Fotografie und das Anschauen des Werkzeuges und das Anschauen des eigenen Modus und so eine unglaubliche Bedeutung für die Fotografen und vielleicht auch sogar für die Fotografierten hat. Und da habe ich mit Lars sogar ausgetauscht. Ich habe die Community von Zwischen Blende und Zeit, wir haben denen vorher Bescheid gesagt, dass wir beide den Film jetzt schauen. Die haben den auch geschaut und jetzt haben wir eine Sendung darüber gemacht, wie es dann war. Und da war es halt ähnlich, ne, dass ich dann völlig schwärme von all diesen Dingen. Lars fand es inhaltlich auch total spannend, aber am Ende ist er dann auch nicht so tief in diesem, ich brauche das jetzt so. Also der Film beschreibt eigentlich mich. Nicht immer Campino ist ich, um Gottes Willen, sondern diese Art und Weise, Fotografie zu fühlen und wahrzunehmen. Jeden Moment in diesem Film fühle ich und verstehe ich, während ich viele Kommentare auch so in was man so findet an Kritiken und so. Da waren ganz viele Fragen und Gedanken bei, wo ich dachte, was ist das für eine Frage? Ist ja logisch. Fühlst du das nicht? Und das finde ich so ultra spannend am Spannungsbogen Fotografie. Wie unterschiedlich total. Das wahrnehmen so. Ne?
Oder ist wahrscheinlich im ganzen Leben so, aber da spricht man so spezifisch drüber, dass es da mal richtig auffällt. Ne? Mhm. Und gleichermaßen ist es ja auch nicht so, als würde ich das nicht kennen oder verstehen. Nee. Ne?
Ja, ja.
Also natürlich, also wenn wir jetzt nicht eben durch eine Betonwüste mit einem Gänseblümchen gelaufen, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, ein Gänseblümchen in einer Betonwüste fotografieren zu wollen. Und wenn das ein Tabletop-Modell wäre, was am Ende auf dem Foto genauso aussieht, würde ich es natürlich auch nicht fotografieren.
Mhm.
Ne? Weil es dann... Da sind wir wieder bei authentischer Fotografie. Warum soll ich diese Situation nachbauen? Das würde sich mir jetzt wahrscheinlich auf der Inspirationsebene auch nicht erschließen, warum ich...
Oh, gar nicht. Also ne? gar nicht, oder...
Also Naja, gut, das kommt jetzt wieder auf den Kontext an. Halt, genau. Ne? Also, ja, genau. Keine Ahnung, wenn ich jetzt in einem Museum bin und es geht um Dioramen aus dem Stadtbild und jemand baut eine Bordsteinkante mit einem Gänseblümchen raus, weiß ich's nach, genau. Ist wieder was anderes. Ja, ne? Genau. Aber es ist, glaube ich, auch super typentscheidend, von welchen Faktoren und wie viele Faktoren das sind, sich so eine Inspiration halt steuert. Ne? Und bei mir ist die Kamera, ich vergesse die. Wenn beim Fotografieren, was ich da in der Hand habe, ne, das ist mir auch vollkommen egal. Ich habe halt auch zum Marken einfach keine Beziehung. Also ob da jetzt Sony draufsteht oder Jinhua oder was, eine Marke, die noch niemand gehört hat, die neu ist. Also solange ich mich nicht, und das spricht für mich halt auch so ein bisschen, weswegen ich jetzt vielleicht nicht so eine riesen Bock habe, fotografisch mich mit einer Großformat-Analogkamera auseinanderzusetzen, sondern eher technisch. Mhm. Das Wichtigste ist für mich, dass das, was ich mit der Kamera mache, dass ich darüber nicht aktiv nachdenken muss, während ich fotografiere, sondern dass das meinem Gefühl folgen kann.
Das fühle ich bei Blitzfotografie zum Beispiel. Und zwar zu 100%.
Dass du nicht über das Blitzen nachdenken willst.
Genau. Ja, würde ich diesen komischen Blitz nicht benutzen, weil ich finde den Übertrag von wir sitzen in diesem gemütlichen Schummerlicht, ich denke mal mit den Einstelllichtern, lass uns das so lassen.
Ja, voll.
Perfekte Situation. Ja, mal Musik total. An, wir reißen die ISO hoch und fotografieren genau so. Ja, ich weiß, früher war das nicht so nicht möglich. Ging ja heute. Deswegen bin ich ins Dauerlicht gerutscht, was ich aber immer tendenziell eher zu dunkel einstelle, wenn ich es benutze, um es dann mit der ISO hochzuziehen, weil die Atmosphäre halt eine schöne ist dabei.
Wobei, da muss ich kurz anmerken, ich finde, es gibt einen Faktor am Blitzfotografieren, der total geil ist. Und das ist im Prinzip der gleiche, der bei analoger Fotografie für mich auch total geil ist. Nämlich dieses, ich sehe erst nach dem Foto, was das Foto ist.
Ja.
Ich muss mir das vorher vorstellen. Das ist im Prinzip wie wenn du sagst, ich habe einen Schwarz-Weiß-Film in meiner Canon AE-1.
Ja.
Und ich muss mir jetzt vorstellen, was passiert mit dem Bild, was ich gerade real life vor mir sehe durch einen Glassucher, hinterher, wenn das Bild fertig ist. Und das ist mit Blitzfotografie eigentlich kein anderes. Ne? Wenn du keine Einstelllichter hast, natürlich gut. Wenn du Einstelllichter hast, selbst dann.
Nee, selbst
ne? Aber, aber so, das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Ich habe angefangen zu fotografieren wieder, nachdem ich es lange Jahre nicht getan habe, weil ich dachte, ich brauche irgendwie die Möglichkeit für meine Band, spontan Bilder zu machen. Und dann habe ich auch noch Bilder von anderen Musikern, Mitmusikern gemacht, so im Bekanntenkreis, die gesagt, hey, ich brauche irgendwie ein Plattencover, kannst du das machen? Dann haben die halt mit so öseligen Aufsteckblitzen, halt diese klassischen Jung-U-Dinger, wieder rumgedockt. Und dann machst du ja auch erst irgendwie ein paar Testfotos und so. Aber so richtig das finale Ergebnis hast du dann erst, wenn du mit dem Shooting, mehr oder weniger beliebter Begriff, fertig bist und die Bilder dann am Rechner siehst. Und, und das, finde ich, ist ein Faktor an Blitzfotografie, der auch Spaß machen kann. So dieses, ich forme mir das jetzt zurecht, so wie ich glaube, wie es ist. Und am Ende nach dem Fotografieren sehe ich, ob mein Plan aufgegangen ist oder was ich noch dran ändern muss. Nur der zeitliche Faktor ist natürlich nicht so groß, wie wenn ich was ins Labor gebe.
Ich glaube, das habe ich mir wiederum, also ich finde es spannend, dass wir am Ende doch, das zeigt es wieder, uns an vielen Punkten dann noch berühren. Es ist so, dass ich das zum Beispiel digital auch sehr stark spüre, weil ich digital nur überprüfe, falsch. Klar, habe ich es ja überprüft, wenn ich es mit der Kamera, wo ich vorher das Bild schon sehe, quasi nur mitgenommen habe. Also ich gucke mir das Vorschaubild an, drücke da drauf und habe ich es ja vorher schon überprüft. Aber ein Spiegelreflexfoto oder jetzt, wenn ich durch den Messersucher gucke und nicht übers Display, das überprüfe ich nicht mehr groß. Also was dann jetzt passiert, ist häufig über Messsucher nachmessen, mal kurz am Bildschirm hinten gucken, okay, draufdrücken. Das ist aber kein Wahrnehmen des Fotos im klassischen Sinne. Das ist ein Überprüfen von Linien und Dingen und so. Und trotzdem gucke ich nochmal durch und nehme den Moment wahr und dass ich Fotos vom Rechner hole. Jetzt im Daily-Projekt ist manchmal auch schon am gleichen Tag, häufig aber erst, ich habe jetzt eine ganze Woche nachzuladen.
Ich auch.
Und ich habe sie alle auch schon sortiert und so. Mir fehlt jetzt, gestern habe ich auf der Kamera, das habe ich noch nicht hochgezogen, aber das passiert bei mir relativ regelmäßig, dass ich mal irgendwo wiederkomme, auch aus dem Urlaub oder von irgendeiner schönen Situation und abends die Bilder checken würde, das gibt's eigentlich nicht. Also auch habe ich gar kein Interesse dran.
Ja,
sondern drei, vier Tage, das hat sich entwickelt. Und drei, vier Tage später ist es schon eine Magie, die dann plötzlich zu sehen, wo ich dann denke, wow.
Total.
Das ist schon so. Es mag auch eine Analogie wir müssen mal ein bisschen rübergehen, das ist ja super laut.
Ja.
Wir könnten jetzt mal kurz hier lang gehen, weil
wir
machen da ein neues Dach irgendwie. Eine gewisse Analogie zur analogen Fotografie. Ha, doppelt gemoppelt. Aber was du gerade sagtest, dieses technische Ding. Ich fühle das trotzdem. Also wenn ich mir vorstelle, Blitzgerät, alte Spiegelreflexkamera, wir sind im Studio, alles ist ja relativ, oder es gab eine Zeit lang der Studios, die über den Perfektionismus der 2000er Jahre extrem technisch aussahen. Nur noch schwarz, nur noch blau,
ne?
Da habe ich das gleiche Problem. Ich treffe mich mit jemandem, der mich eigentlich in irgendeiner Form inspirieren sollte. Ich finde
sowieso nicht so, also für den Auftrag und so alles super, aber ansonsten brauche ich ja einen Grund, um jemanden zu fotografieren, nicht weil irgendjemand, also weißt du so.
Voll, geht mir
ja
auch so.
Irgendwie, also, so. Ja. Und dann habe ich jemanden da, der mich auf irgendeiner Ebene berührt, erreicht, ich das spannend finde, das zu tun, ist völlig egal was. So. Also selbst ein Gefallen ist ja was, was
einem. Yeah, total, ja.
Und dann stehe ich aber in so einer total sterilen Situation, gucke ständig auf meine technisch ausgereifte Spiegelreflexkameras und mache noch am besten Kommentare wie, oh. Und der, diejenige denkt, ah, guck ich
so, was habe ich jetzt gemacht?
Genau, ja, guck ich so doof, bin ich hässlich, habe ich irgendwie so. Das ist genau das, was ich auch ganz, ganz schlimm finde. Und natürlich ist es so, dass ich nicht einfach jemandem sagen kann, ich habe hier eine tolle Kamera, die ist ein bisschen historisch, lass uns mal damit fotografieren gehen, wenn ich das nicht vorher und Detail erkläre, was ich da vorhabe. Dann zerbricht diese Technik natürlich die Stimmung. Weil ich mit der Leica, das ist genau das Gegenteil, mich auf die Bettkante von irgendwem setzen kann und wir machen so Romy Schneider Fotos mit Lebeck irgendwie im Hotel. Und die werden auch wirken und dann mache ich den schwarz-weiß und habe dann eine super geile Optik drauf und dann wird das mit ziemlicher Sicherheit sehr inspiriert. War ja sehr gerne. So, hat auch einen gewissen Prozess durch den Messsucher und die Art der Frage der Scharfstellung und so von Hand und so. Aber das würde relativ unkompliziert funktionieren und würde wahrscheinlich sogar mein Gegenüber inspirieren. Weil da hast du fünf Filme geguckt und irgendwas, dann kennst du die Kamera auch und dann ist es irgendwie so, ne? Irgendwie inspirierend. Das passiert mit der Großen natürlich nicht unbedingt. Beziehungsweise die nächste Frage wäre auch, in so einem Setting nimmst du die auch mit? Das hängst du mit der Leica an, dann bist du jetzt im Hotelzimmer. Das ist jetzt einfach nur mal irgendwas, weil wir da hingelandet sind jetzt. Und dann machst du mit der Leica ein paar Bilder. Und wenn dann die Stimmung passt und man sich aneinander so weit gewöhnt hat, dass man sich sehr stark vertraut, dann habe ich es entweder vorher erklärt oder tust dann das Ding da. Das ist wirklich besonders. Macht aber nur ein Foto und wir müssen sehr lange aushalten. Und dieses Ausharren im Moment kann unvorbereitet ja unerträglich sein oder vorbereitet super inspirierend.
Absolut.
Ja, also ich finde natürlich diese reine übertechnische Beschäftigung super anstrengend. Du weißt ja, wie doof ich mich anstelle, wenn es um irgendwelche Backend-Geschichten auf der Webseite geht und so. Da stehe ich ja davor. Gerade gab es dreimal die Situation, wo du einen ganz selbstverständlichen Satz mit drei Kommata gesagt hast. Und ich habe gedacht, was? weil ich den Satz nicht verstanden habe. weil meine Gedanken dann wieder so ein paar Meter weitergelaufen sind. Und ich sage, Moment mal kurz,
was? Ja, so. Klar, ich weiß, was du meinst.
Also ich fühle das voll, dass das zu technisch sein könnte. Und natürlich braucht das eine gewisse Vorbereitung. Und natürlich werde ich mit dieser Kamera nicht anfangen, jetzt einen Instagram-Kanal zu filmen, sondern klar. Ich kann froh sein. Wenn nicht, was haben wir heute für ein Datum?
Den 15. April.
Haben wir den heute oder haben wir den, wenn wir aussenden?
Den haben wir bei Aufnahme.
So. Am 23. Mai geht es Richtung Travemünde. Ich kann froh sein und das ist sicherlich nicht unbedingt sicher, das ist sicherlich nicht sicher, weil ich also gar nicht weiß, wie das Ding, also ob das Ding durchweg funktioniert. Wenn ich es schaffe, in Travemünde die ersten Fotos zu machen.
Ja.
Also ich rede nicht davon, jetzt jede Woche das zu machen, aber das Thema nimmt halt viel positiven Raum. Oder ich sage mal, positiv zu füllen den Raum. Ja, also Ruhemomente auf dem Balkon und wo auch immer. Der ist jetzt fast fertig bei uns. Und wenn ich hier das Wetter so anschaue, wir sehen es gerade von hinten auf dem Balkon. Ich stehe gerade quasi hinterm Haus. Die Vögel, das Rauschen. Hört man das eigentlich? Müsste noch mal ausprobieren, weiß ich gar nicht.
Ein bisschen bestimmt.
Da dann irgendwie eure Tipps zu lesen, by the way, um das nochmal als Aufruf zu verfassen oder in Blogs rumzulesen, mich damit zu beschäftigen, wie schaue ich da durch und so. Ich habe 2, 3 Sucheinblicke für eine Großformatkamera gefunden, die mich auch dazu gebracht haben zu überlegen, ich mache einfach die Shootings durch diese Kamera.
Also ach so, digital. Ja, verstehe. Also quasi als wie nennt man das, Okularprojektion, Sucherprojektion.
Genau, so, also ich fotografiere jetzt einfach immer durch diesen Sucher. Digital.
Ja.
Das alles ist so ein Feld der Möglichkeiten irgendwie. Und ich fühle, was du sagst, mit technisch zu kompliziert und so. Aber die Inspiration steht drüber.
Ja. Weißt und ein paar Sachen von denen, die du gerade berichtet hast, die fühle ich auch total. Aber die fallen für mich dann, oder das ist das, was ich eben meinte mit, die Kamera interessiert mich technisch mehr als fotografisch.
Mhm.
Aber so dieses, ne, ich sitze da, ich bekomme einen Tipp, ich probiere das aus. Oh cool, das geht, alles klar, was passiert? Ah ja, und so sieht das jetzt aus, alles klar. Super, aber es ist jetzt für mich, wie gesagt, das würde mir, glaube ich, sogar Spaß machen. Genauso wie ich es geliebt habe, mit der Rolleicode rumzulaufen und erstmal quasi zu üben, ohne Fotos zu machen, ohne einen Film drin zu haben. Erstmal, weil ich wusste, ich habe nur einen Ausflug von einer Stunde, in denen habe ich eine Rolle Mittelformatfilm. Danach muss ich fertig sein, sonst kriege ich die Bilder nicht entwickelt, bis wir sie uns zeigen.
Mhm.
Also bin ich mit der Kamera rumgelaufen und habe quasi ohne Film drin mit der ein paar Bilder in der Wohnung gemacht. Das habe ich total geliebt. Mhm. Aber natürlich habe ich da, ich habe da jetzt nicht fotografisch gedacht, sondern ich fand es total spannend, da durchzugucken.
Ja.
Die, dieses Komponieren mit einem spiegelverkehrten Sucher, das Scharfstellen über dieses Seitenrad und man sieht, wie vorne diese Front ausfährt und dann die, auf dieser Mattscheibe, die ja gar nicht im Vergleich zu der Großformatkamera immer noch klein ist, aber du siehst diese Plastizität des Bildes beim Fokussieren so, habe ich total geliebt, aber das ist für mich eher ein, eine technische Faszination als eine Faszination von das, was ich gerade sehe, möchte ich jetzt unbedingt mit dieser Kamera festhalten. Mhm. Sondern eher die Kamera an sich fasziniert mich. Und wenn ich eine Situation fotografieren will, fotografiere ich die, weil ich die gerade benutze, gerne damit. Mhm. Aber es wäre für mich nicht entscheidend gewesen, für das Foto, für den, das, die, die fotografische Denkweise, ob das diese Kamera oder eine andere ist. Das ja, meine ich so ein bisschen.
Weißt ja, du? Ich könnte jetzt nicht versprechen, dass nicht Fotos, die mir mit der Kamera in der Hand in die Gedanken kommen, ich mal mit der Leica nachstellen wollen würde. So, weiß ich nicht, vielleicht würde mit 5D Mark IV EOS R nicht gehen, im Moment.
Ja,
ganz spannend. Und ich habe schon, während ich an der Kamera herumbastele, schon so ein, zwei Bilder im Kopf.
Cool. Weil
jetzt einfach viele von diesen Großformatbildern mich schon immer inspiriert haben und einen Stuhl mitzunehmen. Ich finde eh schon so viel zu schleppen, hast du das auch egal. So, ne? Also,
das stimmt, dein Stuhl ist ja sowieso also, schon ein längerer Gedanke.
Der Stuhl ist schon ein längerer Gedanke. Mehr, also gut, das ist jetzt vielleicht schließlich gerade ein Kreis, kann tatsächlich sein, weil der Stuhl, die alten Bilder, die ich ja immer mal gesehen habe mit Menschen auf einem Stuhl, Stuhl alleine und so, waren alles Großformatfotos. Da bringst du das was, da habe ich gleich drüber nachgedacht. Ne? Das waren alles Großformatfotos, die auch diesen, man kann ja nicht von der klassischen Hintergrundunschärfe sprechen, die wir so kennen. Was ist klassisch? Huhn oder Ei. Egal. Aber ja, die meisten von uns sind ja eher so im Vollformat, APS-C-Bereich und so unterwegs. Und wir haben ja so einen Schärfeabbruch. Und dadurch wirken die so ein bisschen surreal, die Fotos. Und dieses Surreale und vielleicht deswegen auch die, da schließt sich noch ein Kreis, die Liebe zu diesem Wim Wenders-Film, der sehr surreal, künstlerisch, teilweise hochemotional oder so unemotional, dass er wieder emotional ist, wirkt. Also Sachen reizen mich sehr. Und deswegen vielleicht auch der Blick auf diese, auf diesen Stuhl immer wieder und dieses Porträt im Wald und sowas sehe ich damit. Ja, das kann auch ein aufgestellter Hintergrund mit Leinen sein, der komplett mit auf dem Bild ist, der schief hängt und ein Stuhl davor steht und man sieht die Bäume drumherum oder so. Also irgendwo so in dem Bereich, in so einem, ich habe die Knopfleiste mal absichtlich schief geklöpft oder so. Ja, also so, weißt du, irgendwo da sehe ich den Reiz. Ob der sich umsetzen lässt, werden wir sehen.
Und wahrscheinlich ist das auch der Mehrreiz, den du hast fotografisch mit der Kamera als ich, weil ich habe zu der Kamera überhaupt keinen, wie soll ich sagen, keine Ideenhistorie. Hm. Also wenn ich die Großformatkamera sehe, habe ich jetzt nicht direkt an den Stuhl gedacht. Der ist für mich, also diese Idee von, das was du immer gesagt hast, Stuhl vor so einem Batik-artigen Hintergrund, wie du das schon mal gemacht hast mit der Mamiya auch, glaube ich. Ne?
Falls im Mittelformat sehr nah dran ist.
Genau. Das ist für mich ein Setting, das für mich losgelöst von dem Konzept Mittelformat, Analog, Digital, Großformat
gar nicht
im Kopf war. Genau. Und deswegen habe ich vielleicht auch da gar nicht diese Assoziation, die du aber direkt, weil du das Bild mit der Kamera vor Augen hast, die Studiosituation. Ja. Ein Film, der vielleicht dazu passt, ein Fotostudio, das du als Jugendliche erlebt hast mit einer Kamera, die da stand. Das habe ich halt alles gar nicht als Erinnerungsanker, der dadurch getriggert werden könnte, weil da ist ein leerer Speicherplatz an der Stelle, der bei dir getriggert wird. Vielleicht das macht das auch was aus. Ne?
Ganz spannender Punkt, den wir Rotkehlchenalarm. Das ist ein ganz spannender Down. Das ist ein ganz spannender Punkt. Wow. Das ist quasi das, was ich immer nenne, Fotografie ohne Kamera, abends auf dem Sofa und so. Wenn ich ein Bildband in die Hand nehme, komme ich nicht zu einem Abschluss, ohne dass ich weiß, wer war das, wie alt war der, wie hat er sich gefühlt, welche Kameras hat er benutzt, welche Filme hat er benutzt und so. Nicht aus Technik, sondern weil mich genau dieses rundherum interessiert.
Ja,
wahrscheinlich mit einem Grund, warum ich immer frage, wie seht ihr aus? Vielen Dank übrigens, da kamen zwei Selfies jetzt. Vielen Dank, wenn ihr mir Bilder schickt beim Podcast hören. Das ist ja kein voyeuristischer Ansatz im klassischen Sinne, sondern ein Interesse für das, was da passiert. Und wenn ich mir Fotos angeschaut habe von diesem Johansson oder von Jörg Hovest oder von wem auch immer, dann hat mich immer schon interessiert, was war denn das drumherum? Und das Fenster zum Hof. Das Fenster zum Hof heißt er, ne? Was ist da für eine Kamera? Was ist das für ein Teleobjektiv? Und da geht es gar nicht nur um irgendein technisches Interesse. Das ist bestimmt irgendwie auch da auf irgendeiner theoretischen Ebene, aber es geht vor allen Dingen um eine gefühlte Ebene. Und wenn ich mit einer hochmodernen Kamera fotografiere, bin ich ja im Zeitgeist im Heute oder Morgen. Da war ich sehr viele Jahre Und irgendwann kann eine Diskonnektion passieren. Mit 47, ich will immer so super jung sein, aber dennoch bin ich 47, dennoch wird mir vieles zu laut. Ich habe Bock auf Entspannung, ich habe Bock auf Runterkommen, ich habe Bock auf inspirierende Gespräche. Wir können auch eine Flasche Whisky trinken. Ha, eine Flasche mit ein paar Leuten bitte. Aber so, das geht alles genau. Und wir können auch mal Party machen, aber im Prinzip verändern sich ja trotzdem Fühlweisen. Die hatte ich auch als junger Mensch und ich werde viele finden, die die auch fühlen, aber es verändert sich trotzdem was. Und ich merke, wie mein Schwenk langsam weggeht auf ich will es immer moderner haben. Die Kameras können ja auch irgendwie schon alles und ich weiß gar nicht, was noch kommen soll. Vielleicht ist das auch einer der Gründe. Und langsam schwenke ich so zurück und interessiere mich so eher für die Historie und denke mir häufig, fotografisch nur, sonst nicht, bin liebe das heute und das morgen, Achtsamkeit, Hashtag und so, aber denke mir häufig fotografisch, nur ein Foto machen können, nur 36 Fotos machen können, nur 12 Fotos machen können und das Ganze so auf einem Thron haben. Ich mache dieses Foto von diesem Strauch. Ich mache ein Foto oder einen Film von diesem Menschen. Das ist etwas Grenzmeditatives, irgendwas zwischen Achtsamkeit und Sinnlichkeit. Da muss sich keiner für ausziehen, sondern diese Sinnlichkeit kommt so aus dem Zwischenmenschlichen, was dabei passiert. Das ist was, wohin es gerade schwenkt. Und da ich mich ja viel damit auseinandergesetzt habe, bevor ich da so stark hingeguckt habe, ich habe das ja, ohne es auszuführen, mich dafür interessiert. So. Auch da, jetzt zum vierten Mal schließe ich vielleicht einen Kreis, in dem diese Erfahrungen auf dem Sofa mit den Fotobüchern auf die Möglichkeit treffen, das zu benutzen. Ja, meine Leica ist eine digitale Leica, fühlt sich aber ja sehr ähnlich an wie eine M6, total, M4, ja. M2, so. Und trifft mich jetzt voll ins Herz. So. Kürzlich schickt mir, ich habe es nicht abgesprochen, deswegen auch wieder ein ganz lieber Hörer, liebe Grüße an der Stelle, ein Link von einer der Hasselblad-Werbung aktuell. So, bist du sicher immer Leica? Ich glaube schon, dass ich bei der Leica bleibe. Die Hasselblad ist aber so schwer und groß, ich würde wahrscheinlich den Hasselblad dazu nehmen. Wenn mir jetzt morgen die Lottobestellung einfließt oder irgendwer von euch gewinnt im Lotto und ich habe plötzlich ein Hasselblad, dann finde ich das unfassbar reizvoll, gerade in diesem Retro-Design die Welten zu verbinden oder vielleicht auch analog oder so. Aber ich merke, dass sowas mich voll kickt, weil ich dazu einfach Bilder im Kopf habe, die mich total inspirieren und ein neues Hightech-Turbo-Autofokus. Ich kann auch eine Schwalbe im Flug porträtieren, Augenautofokus auf die Schwalbe, die vor dem Gewitter Angst hat. Das interessiert mich gar nicht. So, und nicht, weil ich schlecht reden möchte, sondern weil sich vielleicht einfach der Fokus verschiebt.
Ja, das Witzige ist, das interessiert mich beides nicht. Also, das Lustige ist, ich habe gerade gedacht, ja stimmt, wenn ich irgendwie ein Foto sehe, egal wie historisch, da sehen mich viele Rahmenbedingungen auch, lustigerweise aber nicht, mit welcher Kamera das gemacht ist, aber unter der Prämisse, das so weit zu denken, so könnte es auch eine analoge Großformatkamera gewesen sein, wie die, die auf deinem Balkon steht, ist es eigentlich, wird es wieder interessant. Weil ab einer gewissen Zeit ist es für mich eigentlich fast uninteressant. Also ab dem Moment, wo, keine Ahnung, sagen wir mal ehrlich, manuell fokussieren ist jetzt nicht so ein Hexenwerk, dass es von Interesse ist, musste ich manuell fokussieren oder hat die Kamera das für mich gemacht. Mhm. Aber an dem Punkt wird es dann schon interessant, ne? Wo man sagt irgendwie, selbst die, also zwischen Komposition des Bildes und Auslösung vergeht so viel Zeit, dass nicht mehr sicherzustellen ist, dass ein lebendes Motiv noch da ist, wo es mal war, als ich Foto eingerichtet habe. So. Und an dem Punkt fängt es dann schon an, den Prozess so zu beeinflussen, dass es auch Teil des Entstehungsprozesses auf der emotionalen Ebene wird. Ne? Also ob ich jetzt kurz am Objektivring drehe, in der Zeit passiert jetzt auf Menschen Lebenszeit jetzt nicht so viel, dass es eine große Relevanz für den fotografischen Prozess hat, ob ich jetzt manuell oder analog manuell oder automatisch habe fokussieren lassen oder fokussiert. Aber wenn in der Zeit 30 Sekunden, 40 Sekunden, vielleicht eine Minute vergehen zwischen so soll das Bild werden und jetzt habe ich wirklich ausgelöst, dann ist es schon wieder Teil auch so des zwischenmenschlichen Prozesses irgendwie, ne? Das ist, an dem Punkt ist vielleicht dann doch auch interessant.
Ja, und
so, da musst du
zugleich, zugleich ist es so, ja, aber nicht nur. Was ich auch sehe und fühle ist, wir müssen gleich unbedingt aufhören, wir überfordern unsere Hörer.
Ja, wirklich. Wie lange haben wir aufgenommen?
Aber ich genieße das gerade sehr, aber wir sind jetzt bei einer Stunde 32.
Boah.
Ein Punkt ist, den ich nicht loslassen kann noch, diese Kamera hat halt so eine große Rolle in diesem Game. Wenn jetzt weiß ich nicht, was für ein Starfotograf vier große oder Mittelformatkameras hingehalten hat, ist das wieder sehr relativ, was so einen Kostenfaktor angeht. Wenn wir von einem einzelnen Künstler sprechen, der sich durchs Leben schiebt irgendwie und gerade so klarkommt, dann hat er da eine Kamera gekauft, die auch damals schon ein absolut Vielfaches seines Einkommens kostet. So, das heißt, die hat an irgendeiner Stelle einen Raum eingenommen, der sehr viel, ja, eingenommen. So, einen finanziellen, einen auch emotionalen bei der Auswahl, einen, vielleicht einen großen Einschnitt auch gebracht, um sich das leisten zu können. Diese Kamera ist immer dabei. Diese Kamera füllt den Raum mit und in so einem Fall wie mit der Großformatkamera, aber eigentlich auch mit einer prominenten, wie auch immer gearteten Handheld-Kamera, die füllt den Raum, die ist Teil des Ganzen. Wenn wir von Menschen sprechen, schaut der fotografierte Mensch in diese Kamera, in dieses Objektiv, muss dieses Objektiv als sein Gegenüber wahrnehmen und wenn wir es besonders gut machen wollen, sich vorstellen, dass ich, entweder ich oder ein Mensch der fantasievollen Wunschwelt, muss diese Kamera wegdenken. Du schaust ja idealerweise als Model jemandem in die Augen, hast die Kamera dazwischen. Ich als Fotografin oder Fotograf sehe das, was ich tue, nur durch die Kamera und bin weit davon weg, nur von der technischen Umsetzung zu sprechen, sondern, wie ich gerade schon sagte, da liegen Bedeutungen drin, da liegen Gefühle drin und die Kamera ist immer zwischen mir und dem Motiv. Und deswegen fällt es mir unglaublich schwer, zu sagen, die Kamera ist egal, kann man mit der Kamera machen, das kann man vielleicht technisch mit der Kamera irgendwie umsetzen, dann bin ich dabei. Das guckt der Huawei, das ist immer hier, ne? Ich hole es mal eben ins Licht. Das natürlich kannst du das sehen wir hier. Ich nehme das hier so ein bisschen, die sind beide eigentlich. So, das sind keine großen Fotografien, darum geht's nicht. Das sind schöne Erlebnisse für uns, aber das sind beides Fotos, die, also korrigier mich, aber für mich wirken die Spielen, die genau dieses Game aus.
Total.
Dieses, wie ich gerade schon beschrieben habe, dieses krasse Korn, vielleicht auch Entwickler ein bisschen zu warm oder was der Teufel, irgendein Fehlerchen noch vielleicht sogar drin, in einer Welt, in die wir sonst immer nur bunt und steril kennen. So. Und weil diese Kamera immer dazwischen ist, immer der ein sehr prominenter Teil des Prozesses ist, ein absolut relevanter Teil des Prozesses ist, der auch nicht wegzudenken ist, immer mit dem Raum steht und immer zwischen dem steht, was zu fotografieren ist, wenn es ein Mensch ist, nochmal intensiver, kann ich nicht mitgehen, wenn man sagt, normalerweise, wenn man sagt, das ist nicht wichtig. Im Prinzip feiere ich das Ding ja auch, weil dieses Kack-Handy aus China hat ja hier was geschaffen, was ich heute total genieße. Das würde ich nur nicht dauerhaft nutzen, weil das nicht der Grad der Inspiration war, der mir dauerhaft ausgereicht hat. In diesem Moment habe ich aufgrund des Ergebnisses gedacht, alter Falter. So.
Was mir dazu einfällt, ist, dass fast alle Faktoren, die du gerade genannt hast, aber ja wieder aus einem Ersatz, den du am Anfang unserer Folge gesagt hast, nämlich die Bedeutung, die etwas hat, ist die, die wir dem Objekt geben.
Und das ist der Hauptpunkt meines Lebens.
Genau. Richtig, aber der ist individuell. Das heißt, voll. Das Model, was vor deiner Kamera sitzt, gibt der Kamera zwangsläufig eine andere Bedeutung als du, der hinter der Kamera steht. Du kannst versuchen, deine Bedeutung mitzutransportieren und das vielleicht auch so ein bisschen dein Job als Porträtfotograf, dass du dich als Bedeutung mit in die Kamera gibst, damit das Model vor der Kamera das Gefühl hat, eben einen Menschen anzugucken, nicht ein Apparat sozusagen. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Also am Ende geht es vielleicht so ein bisschen darum, die Kamera nicht unsichtbar werden zu lassen, sondern ihr eine menschliche Bedeutung zu geben, damit eben diese Bindung, die du gerade eben angesprochen hast, existiert. Aber wenn ich das dann von außen sehe, dann ist es ja wieder, ob da jetzt eine Großformat-Balkenkamera oder eine Canon EOS R 5 Mark II steht oder sowas, dann ist aber ja doch mehr der Job, mein Job, der Kamera in dem Moment die richtige Bedeutung zu geben, damit das Bild entstehen kann. Aber ja, unabhängig davon, ob es eine R 5 Mark II oder eine Großformat-Kamera ist, das ist ja nur der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Rest ist ja wieder gemachte Bedeutung und das liegt ja wieder mehr in der menschlichen Hand als in der des Geräts selber.
Voll, aber dein Job, damit bin ich halt schon raus. Also da will ich ja hin. Also und das ist kein dagegen, kein Recht haben wollen und ich werde dich da auch nicht hinkriegen. Darum geht's nicht. Ich finde es aber super inspirierend, dass ich mir sehr sicher bin, dass wir hier ein Ping-Pong spielen bei den Hörerinnen und Hörern und total. Ich fühle es genauso. Also dass ich versuche mittelmäßig radikal davon wegzukommen, meinen Job machen zu wollen.
Das ist jetzt eine Wording-Frage, aber ja.
Ja, aber es hat schon auch, also die Wortwahl geht, wenn auch unterbewusst vielleicht, zu liefern wollen, gut genug sein wollen, was Tolles machen müssen, vielleicht ein bisschen müssen und so weiter und so fort.
Aber das hast du eben selber aufgebaut, als du gesagt hast, dass das Model ja die Kamera als vermenschlichtes Gegenüber sehen muss, in Anführungszeichen, jetzt ist wieder muss, dass wir dahin arbeiten, dass das passiert,
das passiert nicht durch die analoge Kamera, das habe ich nicht gemeint.
Genau das ist ja der Punkt, den ich gesagt habe. Genau das ist der Punkt. Deswegen spielt die Art der Kamera, die da steht, eine untergeordnete Rolle.
In dem einen Punkt vielleicht, so, Aber hilft ja nichts, wenn ich die angucke, die ich benutzen möchte. Mir geht's wirklich...
Genau, aber das wird ja Bedeutung geben.
Nur, genau. Nur, also mir persönlich, hier bei Fotografie tut gut, vielleicht mehr in den Solo-Sendungen oder halt in unserer Diskussion, die dann, finde ich, auch immer total spannend ist. Weil ich kämpfe ja nicht für du musst so sehen wie ich. Ich kämpfe in so einer Diskussion darum, verstanden zu werden.
Total.
Und vielleicht die 100%. Zu finden, die ähnlich fühlen. So, sowas ist das dann, ne? Und, warte, Kamerabedeutung. Ach so, und wenn ich auf die Idee komme, mein Job und so, wie du es gerade formuliert hast, dann das ist der Punkt, wo ich ein Stückchen zurückweiche, weil ich möchte nicht mehr, das ist der aktuelle Modus, der zu dem ich mich entwickelt habe, auf der Suche nach innerer Ruhe und nach Zufriedenheit und nach Abschottung von vielleicht intensiven Außeneinwirkungen, denen ich oft genug ungeschützt trotzen muss, in dem Moment möchte ich es halt nicht, ist der Modus nur dem Gefühl und der Bedeutung, die für dich ja so, ja, das ist ja nur die Bedeutung, die du dem gibst. Und ich sage, genau, das ist der Hauptpunkt meines Lebens. Welche Bedeutung gebe ich irgendwas? Also für mich ist es eine der größten Fragen im Leben. Also nicht irgendwie ein Aspekt in einem Gespräch, nicht irgendwie eine nette Information. Jetzt hab Dieter Lange zitiert, das dann sehr auf den Punkt gebracht, aber am Ende ist genau das eigentlich mein Hauptaspekt durchs Leben zu kommen, gerade wenn es um selbstgewählten Frieden geht. Und dann möchte ich in der Fotografie nicht überlegen müssen, was auch immer, reicht eigentlich schon der Satz. Also ich möchte nicht sagen, mein Job ist jetzt das und das zu machen, ich muss jetzt den, muss jetzt diesen, muss jetzt das, sondern ich folge wirklich dieser intuitiven Bedeutung. Also ich gehe ja jetzt nicht hin und sage, wo ich gerade von Storytelling sprach, das ist wahrscheinlich das falsche Wort, ich liebe diesen Film weil und konstruiere mir eine Geschichte, sondern ich lasse die Sache auf mich wirken und gehe in so eine Spiegelsituation und versuche herauszufinden, was wirkt denn da auf mich. Und dann kann ich mir begründen, warum mich das so anmacht, warum mich das Buchcover anmacht, warum die Kamera mich anmacht und so. Und das ist für mich im Privaten zwischen Wasserglas, Whisky, Kamera, Nacktheit, alles, was uns irgendwie einfällt, vom Intimsten bis zum Oberflächlichsten, der Wunsch, das wirken zu lassen. So. Und diese Freiheit hatte ich lange nicht, haben viele Menschen nicht. Und das ist der Punkt, wo ich dann wahrscheinlich da stehe und sage, ey Leute, das fühlt man doch. Und dann aus der Vernunft heraus vielleicht auch gesagt, ja, nee, weiß ich nicht oder so. Und das ist, glaube ich, der Kern des Kampfes, so ein bisschen. Dieses, ich will nicht irgendwas müssen und keinen Job haben und so, sondern ich fühle, dass diese Kamera präsent im Raum ist, wenn ich immer einen schwarzen Pullover tragen würde. Ich überlege das schon lange, mich modemäßig irgendwie, mir würde es gut tun, sehr viel einheitlicher zu sein, damit ich mir nicht so viele Gedanken darum machen muss, was passt jetzt wozu. Ich mache das sehr gerne, aber ich muss das machen. Also selbst bei so einem ollen Puma-Hoodie, den ich heute anhab, geht's nicht, wenn die blauen Schuhe nicht sauber sind. Das geht nicht ohne. So. Und das ist auch eine Belastung. Und klar, ohne irgendeinen Farbimpuls. Nur rot ist albern, also kommt noch eine orange Socke dazu. Und das ist bei den ulligsten Ausfällen bei mir so, im letzten Jogger, dass ich irgendeinen Gedanken dazu habe. Und genau das, dem so ein bisschen entgegenzugehen, indem ich zum Beispiel, ich würde jetzt immer schwarze Rollkragenpulli, wie Steve Jobs oder so. Nur als Beispiel, weil das viele Leute kennen. Der ist immer einen schwarzen Rollkragenpulli auf die Bühne gegangen und hat die neuen iPhones vorgestellt. Dieser Rollkragenpulli, ist auch irgendwo ausgestellt übrigens, ist Teil des iPhones. Ganz klar, für extrem viele Menschen, die entweder die Geschichte retrospektiv angeschaut haben oder sich damit beschäftigt haben oder dabei waren, liebe Grüße an den Sascha an der Stelle, ist der Rollkragenpulli, der mit weder mit Fotografie noch mit iPhone noch mit Telefonieren noch mit SMS noch mit, der hat mit nichts was zu tun, ist Teil des ganzen Prozesses. Und somit glaube ich, dass ein Teil, was immer dabei ist, wie die Kamera, absolut Teil des Prozesses ist und hat deswegen eine gewisse Bedeutung, welche wir dem geben. Das ist dann wieder deins und meins. Das kann eine Alpha 7 sein, das kann eine Großformatkamera sein, das kann eine, wie heißt das Plastikding, was du gerade genannt hast?
Die Cap Snap.
Ich bin ein bisschen verachtet, das sind für mich irgendwie so ein bisschen in der Verachtung, diese Geräte. Also sowas. Und dann ist es auch völlig okay. Während ich hier so einen dummen Spruch mache, kann jetzt jemand zur Tür reinkommen, der sagt, das ist die geilste Kamera, die ich je hatte. Ich habe neulich den ersten getroffen, der die X-Half total toll findet. Den ersten. Der ist voll begeistert. Habe ich gedacht, um Gottes Willen. Und das dann anzunehmen, ist natürlich, das ist dann mein Job. Das muss ich, finde ich. Die Verpflichtung habe ich schon, Menschen ernst zu nehmen. So, aber ja, du merkst, ich krampf sehr heftig in diesem Gefühlten rum. Das ist,
Genau. Und deswegen habe ich auch eben so ein bisschen dagegen gehalten, weil du in deiner Argumentation, wenn ich sie noch richtig im Kopf habe, die ist jetzt natürlich schon wieder 10 Minuten her, in einer Verabsolutierung der Wichtigkeit der Kamera an sich warst.
verabsolutieren wollte ich so nicht.
Nee, aber genau, und deswegen habe ich gesagt, aber dass diese Wichtigkeit der Kamera geht nicht von der Kamera aus, sondern von der Bedeutung, die du ihm gibst.
Das ist im ganzen Leben für alles so.
Ja, eben, genau. Genau. Es ist auch aber deswegen habe ich eben so ein bisschen gegen deine These so, aber das, die Kamera ist irgendwie Bestandteil des Bildes, ja, aber nicht, weil es die Kamera ist, sondern weil du mit der Bedeutung, die der Kamera gibst und der Person, wenn es eine war, der Bedeutung, die Kamera für die Person hat oder die du versucht hast, an die Person zu transportieren. Aber das ist nicht eine Eigenschaft des Gegenstands, sondern eine Eigenschaft der Menschen, die mit dem Gegenstand...
Eine Frage der Wahrnehmung, denke ich. Ne? Vor allen Dingen, es gibt Menschen, die dann sagen können, wir bleiben bei den Menschen, gerade weil es am einfachsten ist, da ist mein Model, meine Muse, meine Freundin. Das kann ja jede unterschiedliche emotionale Verbindung geben oder auch nicht. Da ist der Mensch, den ich fotografieren möchte und nur der ist gerade wichtig. Es gibt Menschen, die den Vollfokus schaffen. Ich bin eher kreisrund. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich gerochen habe, wenn ich das Foto gemacht habe, ist das Foto irgendwie doof.
Aber das ändert ja nichts daran, dass es eine Frage ist von dem, was du an Situation an Bedeutung gibst. Deswegen,
Ich würde ja gerade nur darauf beschreiben, um auch mich und andere beim Einordnen zu helfen.
Total.
Ne, dass du ja einen Vollfokus setzen kannst und emotional ist der, glaube ich, bei uns allen da, wenn es um Menschen geht. Aber ich würde immer wahrnehmen, wer vorbeigeht. Ich würde immer wahrnehmen, wie es gerade riecht. Das ist nicht nur bei der Fotografie so. Wir können in den intensivsten Situationen. Es gibt natürlich Momente, wo du so sehr auf Menschen fokussiert bist, da hast du meistens keine Kamera mehr dabei. Und wenn sind diese Fotos wirklich besonders, um dahin zu kommen, sind diese ganzen Dinge aber wichtig. Und was immer dabei ist, das wollte ich nur sagen, das werde ich damit verknüpfen.
Ja, klar.
Also ich weiß,
100%.
Mit welchen Autos ich in welchen Jahren zu welchen Dates und Berufen und keine Ahnung gefahren bin und verbinde diese Autos auch mit Menschen.
Total.
Also so, ne? Und das meine ich damit, das ist so ein ganzheitliches Wahrnehmen irgendwie. Wir werden wahrscheinlich keine Lösung finden.
Es gibt ja auch gar keine Lösung, nach der wir suchen. Es
gibt gar keine Frage, genau.
Genau.
Aber ich liebe es, darüber nachzudenken, und da sind wir jetzt dann über die Kamera hingekommen, wie nehmen wir Fotografie wahr und warum nehmen wir sie wahr? Und ganz häufig gibt es ja Verständnis, wie nennt man das denn? Missverständnisse, Unverständnisse für das Denken des anderen. Und das ist nicht einfach, sich darauf einzulassen. Also ich weiß, manchmal gibt es da so ganz sterile Kommentare zu Fotografien, wo ich denke, das ist doch gar nicht gern das Thema. Das hat er damit gar nichts zu tun. Das ist völlig egal, dass da jetzt irgendwas unscharf ist. Fühl doch mal das Bild rein. So, ne? Und andere denken, was labert ihr hier rum? Wir haben hier ein technisches Foto angefertigt, wir haben hier eine Bildgestaltung zu machen, wir haben hier scharf zu stellen. Und wenn das nicht scharf ist, gibst du das Produkt nicht ab. Und dann komme ich wieder, das ist kein Produkt, Mann, das ist ein Moment. Und dadurch kommen ja immer wieder auch so in Fotoforen und so Emotionen auf, wo man denkt, vielleicht an ganz anderer Stelle, haben wir gerade übrigens auch mal drüber nachgedacht, warum bekommen wir jetzt so einen direktiven Kommentar? Weißt du, wenn wir dann irgendwie auch mal so einen Spruch kriegen, wo wir denken, hast du da irgendeine andere Emotion mit drin? Die kommt ganz oft von wo ganz anders. Weil du zu technisch über irgendwas gesprochen hast, oder ist jetzt beispielhaft, oder ich zu sehr in irgendeine Leidenschaft geraten bin. Und das müssen manche Menschen sich entladen, weil es total schwer ist, ein Gespräch zu führen.
Auf jeden Fall.
Ja, mir fällt kein Abschlusssatz ein, aber doch die Bitte vielleicht, erstens kommentiert und helft uns beim Einordnen und erzählt uns mal, wie ihr das so fühlt. Das fände ich
voll
super cool. Das würde mich wirklich interessieren. Wenn ihr bis hierhin geschafft habt.
Hey.
Eine Stunde.
Heute mal zwei Stunden.
Stunde 45.
Oha, fast,
Junge, ja. Junge. Aber es ist gar nicht schlimm, weil das Date, was wir jetzt, gleich das Zeitfenster, was wir jetzt gerade brauchten, brauchen wir nicht mehr. Ich erzähle gleich warum. Die Hilfe beim Großformat-Kram, da würde ich mich drüber freuen. Da geht es mir nicht darum, euer Wissen abzugreifen oder so, sondern so ein bisschen Austausch wäre schön, weil ich habe festgestellt, ist jetzt nicht so viel online. Ich habe eine Podcast-Sendung gefunden, wo es die ersten 10 Minuten um Großformat-Fotografie geht, also im deutschsprachigen. Ich tue mich unglaublich schwer, wenn ich versuche, mich zu entspannen und so viel andere Dinge im Kopf habe, in englischer Sprache im Podcast zu hören.
Vor allem, wenn dann 1000 Fachbegriffe aus irgendwelchen Zeiten, die man nie gehört hat.
Mit dem ganzen Shutterhebel, was der Teufel was Kram, komme ich dann gar nicht mehr klar. Deswegen fände ich es ultra spannend, sich da mal auszutauschen. Im Rahmen des Möglichen natürlich. Ne? Ich kann nicht jeden Tag 3 Stunden schreiben, aber das fände ich jetzt spannend. Und eure Erfahrungen vielleicht eure Hinweise. Wo findet man so ein Objektiv? Was ist überhaupt das Objektiv so? Also das ist es nicht, das Standardobjektiv, was da drauf ist. Ich habe irgendwas gelesen von 210 mm Blende 3,5 wäre super. Zum Beispiel, ja, bis zu 300 mm. Ja, genau. Ne? Und also was würde mich ultra reizen. Ich befürchte, ich kann mir das dieses Jahr nicht leisten. Das ist aber dann die zweite Frage. Ja? Wenn ich mir nur ein Ziel heraus bastle. Und ich habe auch schon gesehen, ich habe irgendeins gesehen bei eBay, das war aber dann nicht mehr verfügbar, für 130 Euro oder so, wo ich vermutet hätte, dass es 1000 kosten müsste, ist wahrscheinlich nicht so. Also, wenn ihr mir da ein bisschen weiterhelft, würde ich mich freuen und ich glaube, wir wollen eure Kommentare zu unseren Gedanken.
Definitiv. Ja. Bin sehr gespannt, genau.
Ja, ich auch. Ich hänge die Bilder wieder auf.
Yes.
Oh, also, Chef hier. Sollen wir eben Handyfoto machen?
Zerteilen den Tisch. Ach so, ja, das können wir machen.
Ja, wollen wir das hier mal eben einfach so.
Ja, warte, wir können das aber auch gleich machen.
Das können wir gleich machen.
Wir lassen euch erstmal, entlassen euch in die Freiheit und machen das Handyfoto nach dem Pennen der Aufnahme. Macht's gut, bis nächste Woche.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.